Ja, ich finde, Deutschland kann und Deutschland sollte mehr Schulden machen.
Es geht ums Geld, es geht ums Schulden machen. Wir fragen, marode Brücken, lahmende Wirtschaft und jetzt auch noch Donald Trump. Sind mehr Schulden die Lösung?
Wie die 100 Gäste diese Frage beantworten, auf welche Argumente sie anspringen und welcher Manipulation sie auf den Leim gegangen sind, schauen wir uns mal an. Und damit hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice Höfgen und in diesem Video schauen wir auf die Polit-Sendung Die 100. Es ging um die Frage, sollte Deutschland mehr Schulden machen, ja oder nein? Kommentiert habe ich das Ganze allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit der lieben Kim vom Twitch-Kanal Freiraumreh. Wir haben dazu gemeinsam einen Livestream drüben bei ihr auf Twitch gemacht. Den Link zu ihrem Twitch-Kanal, den ihr unbedingt mal auschecken solltet, findet ihr in der Videobeschreibung. Neben Reaktionen auf politische Talkshows kümmert sie sich auch um viele Nachhaltigkeits- und Gesellschaftsthemen. Insofern hochrelevant, checkt das gerne aus und damit gleich rein ins Video.
Dann würde ich sagen, geht schon mal auf eure Position, damit wir gleich hören können, was ihr uns da präsentiert.
Klar.
Ihr und die 100 hier sind sehr gespannt. Und jetzt, liebe 100, bin ich auch gespannt, wie Sie sich positionieren. Denn es geht um die Frage, sind mehr Schulden die Lösung? Wenn Sie glauben, nein, sind sie nicht. Wir sind da nicht in dem Punkt. Dann haben wir hier auf dem Spielfeld die Skala 1 bis 3 aufgestellt. Da können Sie differenziert sich aufstellen. Oder wenn Sie sagen, doch, gerade jetzt in dieser Situation brauchen wir das, mehr Schulden sind die Lösung, dann können Sie sich hier auf der Skala positionieren. Oder Sie sagen, ich bin noch unentschieden, ich möchte erst die Argumente auf mich wirken lassen. Dann gibt es hier in der Mitte auch die Null. Und wir schauen dann am Ende der Sendung, ob es da vielleicht auch Bewegung gegeben hat. Sie zu Hause können übrigens auch mitstimmen.
Ja, Maurice, mehr Schulden, ja oder nein?
Ja, komplett. Auf 3. Zack.
Komplett.
All in.
Das heißt, du gehst in dieses Format und du als Fachperson, ökonomischer Hintergrund, sagst auf jeden Fall komplett gefestigte Meinung. Mich wird jetzt nichts überraschen in der nächsten Stunde.
Mich kann nichts rüberholen.
Okay, ich bin sehr gespannt.
Die Frage ist ja so ein bisschen reduziert. Man muss mal den ersten Satz noch dazu nehmen. Marode Brücken, lahmende Wirtschaft und jetzt noch Trump. Sind mehr Schulden dafür die Lösung? Mhm. Ja. Sind mehr Schulden für alles die Lösung? Nein. Also kommt aufs Framing so ein bisschen an. Wo würdest du denn stehen?
Wir haben uns jetzt leider mit dem Thema so ein bisschen befasst, um ehrlich zu sein. Deswegen bin ich auch eher bei der mehr Schulden. Ja, klar, natürlich, brauchen wir.
Ja.
Hättest du mich vor so 6 Monaten gefragt, wo wir uns auch onstream nicht so in das Thema eingearbeitet haben, hätte ich gesagt, okay, ich stehe mal in der Mitte, ich höre mir mal alles an. Ich habe keinen Studiums-Background, mit dem ich das erklären kann. Aber mit allem, was wir jetzt mittlerweile gesehen haben, ist es schon irgendwie ja, so eine Nonsensfrage geworden.
Ist ganz interessant. Die Stimmung in der Bevölkerung dreht sich auch, denn der letzte ARD-Deutschland-Trend zu der Frage, soll die Schuldenbremse reformiert werden, um mehr zu investieren, war das erste Mal, dass weniger als die Hälfte sagen, nein, auf keinen Fall, Schuldenbremse soll so bleiben, wie sie ist. Und immerhin 45%, die gesagt haben, ja. In der Vergangenheit war das so 75, 25, 70, 30, aber jetzt 48 zu 45, fast ausgeglichen.
Krass.
Das ist krass. Ja, und ich meine, dass also die CDU sich bereit erklärt, die Schuldenbremse in den Ländern irgendwie anzufassen, dass Merz sagt, das ist eine technische Frage, dass Merkel in ihren Memoiren dazu schreibt,
das
zu reformieren, zeigt so ein bisschen, wie krass sich der Wind gedreht hat, ja.
Woran liegt das? Liegt das an der Aufklärung oder woran liegt das, dass sich das in der Bevölkerung gerade dreht?
Ich glaube, der größte Faktor ist einfach, dass man die Schäden dadurch sieht. Also jeder weiß, merkt gerade, die Wirtschaft kommt nicht vom Fleck, die läuft nicht, Arbeitslosigkeit steigt, Insolvenzen steigen, andere Länder machen mehr Schulden, aber wachsen stärker und die marode Infrastruktur. Die Deutsche Bahn als Running Gag dazu irgendwie, die sich total etabliert hat.
Ich habe deine
aber
Story
auch vor Ort
gesehen
in den Kommunen, ne? Also guck dir die Schulen an, die sollten die modernsten Gebäude der Stadt sein und es ist das Gegenteil, der Fall, die marodesten Gebäude der Stadt. Berufsschulen finde ich immer noch das Allerschlimmste. Ja. Also, wenn ich an eine Berufsschule denke, dann sehe ich irgendwie, keine Ahnung, ein Gebäude, was seit 1870 nicht mehr angefasst wurde. Ja, keine neuen Fenster, kein gar nichts. So, und das sollte andersrum sein.
Ja, fühle ich sehr. Ich hab deine Story gesehen mit den leerlaufenden Zügen um Berlin.
Ja.
War mir nicht bewusst.
Wie bodenlos. Ja, was für eine Verschwendung. Da werden also Züge in Berlin nachts über die Gleise geschickt mit einem mit Personal drin, natürlich mit einem Lokführer drin, weil es keine Abstellgleise gibt, weil die Infrastruktur fehlt. Und gleichzeitig aber bemängelt man, dass es zu wenig Lokführer gibt. Ja, guess what? Wenn ihr die da verschwendet, also...
Ja, schon sehr wild. Okay, ich lasse mal ein bisschen laufen. Sorry, ich versuche nicht zu oft zu unterbrechen, sonst wären wir nie fertig. Aber ich finde den Input sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür.
Mit voten und vergleichen vielleicht im Gegensatz zu den 100 hier, wie Sie sich da verhalten würden. Die Informationen dafür sind hier unten jetzt eingeblendet. Sie können auch einfach den QR-Code scannen. Und wenn Sie sich jetzt positionieren, die 100 hier im Studio, dann lernen wir Sie mal gleichzeitig auch ein bisschen besser kennen.
Ich kann nur so viel Geld ausgeben, wie ich in der Tasche habe. Das gilt für mich persönlich, das gilt für meine Familie und das gilt genauso für den Staat.
Wenn das politische Ziel Deutschlands ist, eine große Wirtschaftsmacht auf der Welt zu sein, dann müssen wir Schulden aufnehmen.
Der Nord-Ostsee-Kanal zerbröselt.
Investitionsstau ist auch eine Art von Schulden und hat nichts mit Generationengerechtigkeit zu tun.
Also am besten wäre es natürlich, man würde nur das Geld ausgeben, das man wirklich hat. Da ist ja auch von den nachfolgenden Generationen zurückgezahlt werden müsste.
Sorry, ich unterbreche. Man merkt hier auch so krass, dass die Debatte insgesamt auf einem völlig falschen Framing fußt. Und auch in jeder Talkshow wird das falsch debattiert. Selbst wenn jemand dafür ist, sozusagen die Schuldenbremse zu lockern, weil man merkt, okay, wir brauchen gerade die Investitionen, ist das meistens zwar die richtige Antwort, aber mit falscher Argumentation. Denn diese Prämisse, Schulden sind irgendwie per se was Schlechtes. Und wenn der Staat Schulden macht, dann leiht er sich irgendwie Geld von seinen Bürgern, was er denen in Zukunft wieder zurückzahlen muss, ist komplett falsch. Wenn der Staat Schulden macht, wir haben diese Schuldenuhr in Berlin hängen, 2,5 Billionen Euro, die werden immer sehr gerne, wird dieses Bild für irgendwelche Schlagzeilen genutzt. Das sind 2,5 Billionen Euro, die hat der Staat ausgegeben, mehr ausgegeben, als er sie bisher über Steuern und Abgaben wieder eingenommen hat. Die liegen also auf unseren Bankkonten. Das sind 2,5 Billionen Euro privates Geldvermögen. Das sind unsere Ersparnisse. Heißt, macht der Staat Schulden, jetzt in diesem Jahr 50 Milliarden, fließen 50 Milliarden mehr auf unsere Konten, als der Staat uns über Steuern und Abgaben abnimmt, macht uns also reicher. Und allein diese, das ist reine Buchhaltung, diese Logik fehlt komplett in der Debatte. Und der Staat hat ja nicht sein eigenes Geld, ist auch immer so eine Prämisse, als würde das irgendwo herkommen. Die Währung ist ein staatliches Monopol. Als wir einen Euro eingeführt haben, da hat der Staat nicht erst von irgendwelchen Steuerzahlern irgendwelche Euros eingenommen, sondern hat sie auf Knopfdruck erzeugt und damit alle D-Marks aufgekauft. Das war früher noch total klar, als irgendwelche Könige ihre eigenen Münzwährungen hatten, darauf ihren Ring geprägt haben und dann quasi ihre eigenen Münzen wieder eingesammelt haben. Das ist klar, wenn wir das Gesellschaftsspiel Monopoly spielen. Die Monopoly-Bank muss erst Geld ausgeben, bevor sie es einnehmen kann. Niemand im Monopoly-Spiel denkt, dass die Brettspieler die Monopoly-Bank finanzieren. Das ist mal komplett andersrum, ist völlig klar. Man hat nur Geld, weil es die Monopoly-Bank gibt. Und dieses Denken, der Staat funktioniert wie irgendwie ein Privathaushalt und er hat kein eigenes Geld, sondern es gibt nur das Geld der Steuerzahler, was übrigens von rechts bis links komplett etabliert ist. Ne? Also auch ein Gregor Gysi, ein Dietmar Bartsch von den Linken, die sprechen von Steuergeld, von Steuerhaushalt, von Steuerzahlergeld, von Steuergeld, das verbrannt wird zum Beispiel beim Berliner Flughafen, wenn irgendwas ineffizient ist. Das triggert alles dieses, oh, Geld ist knapp, der Staat hat das ja nur von seinen Steuerzahlern, und der hat kein eigenes. Und das ist leider eine völlig schiefe Grundlage, das wollte ich einmal vorweg schicken.
Glaubst du, dass, also wird es für den Wahlkampf missbraucht, das so zu formulieren? Oder traut unsere Politik sich nicht, das ordentlich zu erklären, weil sie das den Bürgern nicht zutrauen, dass sie es verstehen?
Das Narrativ geht zurück auf Maggie Thatcher, in den 1980er Jahren Premierministerin in Großbritannien gewesen. Eine der neoliberalen Vordenkerinnen und Reformerinnen, also unter den Neoliberalen absolute Hero. Und die hat diesen Satz gesagt auf Englisch, there is no such thing as public money, there is only taxpayers money. Also sowas wie staatliches, öffentliches Geld gibt's nicht. Es gibt nur das Geld der Steuerzahler. Und dann leitet sie daraus ab, und das gibt so ein bisschen die Antwort auf heute, naja, mit eigenem Geld, was man selbst erwirtschaftet hat, geht man ja viel besser, viel nachhaltiger, viel weitsichtiger um als mit fremdem Geld. Also muss der Staat möglichst klein sein, denn mit fremdem Geld geht er schlecht um und der Markt, die Privaten, sollten möglichst frei und groß sein, damit sie mit ihrem eigenen Geld umgehen können. Also Dieses Narrativ ist die perfekte Grundlage dafür, um den Staat einzuschränken. Und wie schränkt man ihn am besten ein? Natürlich mit strengen Schuldenregeln. Also da ist einfach neoliberale Ideologie dahinter. Nur die hat sich leider ja kollektiv in unsere Köpfe gefressen mit intelligentem Framing. Heute wird sie von der FDP, glaube ich, nur wiederholt oder auch von der CDU. Nicht, weil sie unbedingt damit ein strategisches Ziel oder so verfolgen, sondern einfach, weil das so als, naja, etablierter Mythos einfach weitergetragen wird. Es gilt halt als Konsens. Wie früher lange Konsens war, die Erde ist eine Scheibe, bis man gemerkt hat, oh, ist doch keine Scheibe. Oh Gott. Das ist so dieses Niveau.
Aber das
leider.
Klingt furchtbar. Also gerade ja. Von einer Wirtschaftspartei oder von einer Partei, die sagt, wir wissen, wie Innovationen funktionieren, wir wissen, wie Technologien und Voranschreiten funktionieren, wie der FDP, würde ich eigentlich erwarten, dass sie dieses Narrativ aufklären, weil es doch eine Unternehmerpartei ist und kein Unternehmer kann sich doch so weit verarschen lassen, dass nicht mal diese Schuldenbremse klar erklärt wird. Also verlieren sie damit nicht eigentlich Wählerschaft, ihre eigene Wählerschaft, indem sie sie so framen?
Ja, safe. Also ein arbeitgebernaher Ökonom, der war jetzt mit Habeck in der Talkshow bei Maybrit Illner, Michael Hüter, der hat im Handelsblatt einen Gastbeitrag geschrieben mit der Schlagzeile, die Schuldenbremse ist eine Steuersenkungsbremse. Und ich meine, was ist mehr stereotypische FDP-Finanzpolitik als Steuern zu senken? Ja. Das kann er aber nicht, weil er die Schuldenbremse einhalten muss. Also es blockiert ihn auch selbst in seiner eigenen Klientelpolitik.
Wild!
Ja klar. Und ich meine, die Wirtschaft fuckt das auch ab, wenn die Netze nicht funktionieren, wenn die irgendwie Waren über LKWs transportieren müssen, die den ganzen Tag im Stau stehen auf überfüllten Autobahnen, weil wir keinen vernünftigen Güterverkehr auf der Schiene haben. Also auch die profitieren nicht davon. Eine Ausnahme gibt's. Manchmal führt diese Sparpolitik zu Privatisierungen. Mhm. In Deutschland beispielsweise wurden dann die staatlichen Häfen und Flughäfen verscherbelt für ein Apfel und ein Ei. Und da gibt's dann natürlich die Käufer, die das günstig schießen und damit ja einfach einen guten Deal machen. Also da gibt es privates Interesse dahinter. Aber jetzt in Deutschland, für die gesamte Volkswirtschaft, für alle Unternehmen, ist die Schuldenbremse nicht von Vorteil, im Gegenteil.
Krass. Ich meine, es klingt halt an unserer Parteienlandschaft und dem Wahlkampf gemessen halt einfach nur super traurig.
Es geht leider noch weiter zurück, weil wenn man die Wahrheit sagen würde, der Staat erzeugt Geld aus dem Nichts, was unter Banken und Zentralbanken Common Sense ist, dann würde gleich dieses Narrativ getriggert, oh Gott, dann kann das ja nichts wert sein und wir hatten doch schon mal Hyperinflation und jeder hat doch in der Schule gelernt, Hyperinflation in Deutschland war zu viel Geld und dann hat man so diese German Angst da. Das heißt, das spielt auch noch da rein, ist also ziemlich komplex, macht es aber nicht besser oder aufgeklärter, dass wir als Gesellschaft etwas, was wir selbst erfunden haben, Geld nicht verstehen. Ja, so als würden wir irgendwie ein Auto fahren, das hat 500 PS, aber wir sagen, ja nee, das kann nur 30 fahren. Ja, wenn wir also 35 fahren, dann geht es leider nicht mehr. Dann fliegt uns das um die Ohren, dann wirft uns das aus der Bahn. Und so tuckert man dann mit Tempo 30, ich weiß nicht, von Deutschland nach Italien. Ja, das ist so, wie wir unterwegs sind in Sachen Klimaschutz, in Sachen Innovation.
Klingt
völlig
mir
absurd, aber ist leider wahr.
Ich wünsche mir einen Maurice in jeder Talkshow, der anhand von Monopoly und Autofahren die Schuldenbremse erklärt. Das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Aber danke für die Bilder. Ich glaube, es macht sehr viel greifbarer für die Menschen, die das auch einfach nicht studiert haben und davon wirklich keine Ahnung haben. Von unseren PolitikerInnen erwarte ich, dass sie es haben. Danke für den Vergleich. Okay, wir sehen jetzt nach dieser Frage im Format selbst stehen auch die meisten schon bei ja, Schulden sind die Lösung, von daher.
Überraschenderweise, passt nicht zum ARD-Deutschland-Trend, aber sieh an, ist gut. Ja, ein progressiveres Publikum im
progressiver
Schnitt.
Vielleicht auch ein bisschen, also ja, man kann es auch hier an der Stelle kritisieren, dass hier bei der Eingangsfrage es nicht ausgewogen ist, kann man so und so sehen. Ja. Aber ja, das ist der aktuelle Stand. Okay, let's go.
Ganz wichtig dabei natürlich, dass Sie auf den Tablets, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, einloggen, auf welches Feld Sie sich gestellt haben, damit wir das dann auch ganz genau auswerten können. Und so sieht diese erste Abstimmung aus. Wir sehen, 70% von Ihnen sagen ja, mehr Schulden sind die Lösung in der aktuellen Situation. 21% sind dagegen und dazwischen sind auch noch ein paar Unentschiedene. Hier drüben stehen welche, die auf jeden Fall dagegen sind. Deswegen haben Sie sich hier auf die 3 gestellt. Darf ich Sie mal kurz fragen? Das ist nicht ein Rezept, mit dem Sie Deutschland zukunftsfähig sehen?
Nein, wir haben, glaube ich, kein Einnahmenproblem, aber wir haben ein Ausgabenproblem. Und bevor wir über eine Schuldenbremse reden, sollten wir das etwas differenzierter darstellen.
Drüben steht aber die Mehrheit noch. Mal sehen, ob sich das im Laufe dieser Sendung vielleicht ändert. Hier haben sich ganz viele hingestellt, die sagen, okay, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, da noch ein bisschen mehr auszugeben, als wir vielleicht haben. Warum?
Weil Investitionsstau ist auch eine Art von Schulden machen. Und wenn wir jetzt nicht Schulden aufnehmen, um mehr zu investieren, haben wir morgen und übermorgen noch marodere Schienen, mehr kaputte Brücken und eine noch kaputtere Wirtschaft.
Allerdings, so ganz überzeugt sind Sie noch nicht, aber hier drüben sind diejenigen, die sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen was in die Investitionen tätigen.
Definitiv. Ich denke, dass es nicht schaffe, Häusle baue, sondern Häusle baue, schaffe heißt. Die meisten investieren erstmal einen Kredit, bauen ihr Haus und zahlen das dann durch Arbeit ab. Und das möchte ich auch.
Alles klar. Soweit ein erstes Stimmungsbild. Und dann würde ich sagen, hören wir uns die erste Argumentationsrunde an. Und Linda, du beginnst.
Gerne. Ja, liebe 100, ich komme mal zu Ihnen runter in den Deutschland-Express und lade Sie ein auf eine Reise durch ein Land, in dem man oft nur mit Humor weiterkommt.
Der Zug, nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Wir achten es wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch Schrott sind.
Als nächstes ist ungeplant, nun unseren Zug doch zu evakuieren. So wurde ich gerade informiert. Also ich weiß nicht mehr, was ich hier von den Entscheidungen halten soll. Erst so, dann so, jetzt wieder so.
Das ist wirklich unangenehm, der Lokführer ist auch völlig fertig. Das passiert uns selten. Wir sind, wenn es so weiterläuft, eine Minute zu früh in Hannover. Wir entschuldigen uns dafür, versprechen Ihnen aber auch, dass wir das mit einer zeitnahen Verspätung wieder gut machen.
Wow.
Ja. Das waren jetzt Fundstücke aus dem Netz, aber ich glaube, jeder von Ihnen hat so eine ähnliche Situation schon mal erlebt mit der Bahn. Und deshalb ist mein erstes Argument, unser Land vergammelt und funktioniert immer schlechter. Und ja, das hat was mit Geld zu tun, nämlich mit fehlenden Investitionen. Schauen Sie sich einfach mal um. Die Post wird langsamer. Überall Funklöcher, wir drucken E-Mails immer noch auf Papier aus, die Straßen sind marode. Ich könnte diese Liste ellenlang fortsetzen. Vieles bricht buchstäblich zusammen.
Zündung!
Sie gilt als ein Symbol für marode Infrastruktur in Deutschland.
Nach 12 Jahren Dauerbaustelle, immer noch nicht fertig.
Das ist dann die nächste marode Brücke, die Pendlern Albträume bereitet.
Der Beton hier ist noch original aus den 1930er Jahren.
Eine wichtige Brücke über die Elbe eingestürzt.
Offenbar einfach so.
Einen Krieg brauchen wir gar nicht führen. Das bricht alles von alleine zusammen.
Ja. Traurig aber wahr. Und jetzt denken Sie mal zurück an die Fußball-EM 2024 im Sommer, als unsere europäischen Nachbarn zu uns hierher kamen und dachten so, was ist denn hier los? Da hat selbst die internationale Presse drüber berichtet. Hier zum Beispiel Euro 2024 und deutsche Effizienz. Vergessen Sie alles, was Sie zu wissen glaubten. So stand es in der berühmten New York Times. Und in einer österreichischen Zeitung heißt es zusammengefasst, Deutschland, warum bist du so kaputt? 600 Milliarden Euro müssten in den nächsten 10 Jahren ausgegeben werden, um unsere Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das haben renommierte Wirtschaftsinstitute ausgerechnet. 600 Milliarden Euro einfach noch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mehr als ein kompletter Bundeshaushalt. Und da hilft es nicht, hier ein bisschen zu sparen und da ein bisschen umzuschichten. Nee, jetzt müssen wir klotzen, denn jetzt muss diese Schuldenbremse weg.
Vielen Dank, Linda, für dieses erste Argument. Liebe 100, unser Land vergammelt und funktioniert immer schlechter. Wenn Sie das auch so sehen, je mehr Sie das überzeugt hat, desto mehr bitte verteilen Sie sich hier auf dieser Seite des Spielfelds, auf der blauen Seite, in den Feldern 1 bis 3. Und wenn Sie sagen, naja, aber irgendwas ist immer, dann ist das vielleicht eher ein Punkt für Sie, dass Sie sagen, naja, so sehr überzeugt mich das nicht. Verteilen Sie sich bitte hier auf diesen Feldern minus 1 bis 3 oder bleiben in der Mitte stehen. Loggen Sie auf jeden Fall Ihre Position in den Tablets ein und entscheiden Sie jetzt. Da würde ich auf den ersten Blick denken, das ist auch eine ziemlich eindeutige Sache, aber wir schauen uns das mal genau an, wie das in Zahlen aussieht. 78% von Ihnen sagen, ja, unser Land vergammelt, da muss was getan werden. 21% sagen, das überzeugt mich nicht. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen mit der Bahn hierher gekommen ist? Ah, doch einige. Darf ich mal hier drüben fragen, wie war die Erfahrung?
Also diesmal ist es mit der Deutschen Bundesbahn sehr gut gelaufen. Wir sind vom
Unfallstand
im ICE gekommen, alles perfekt, keine Minute Verspätung.
Hat jemand ähnliche Erfahrung schon mal gesammelt? Da hinten, darf ich mal hier fragen.
So, ich pendle beruflich am Tag so 180 Kilometer.
Oh Gott, du
Arme.
Und
das mit den REs und RBs wird immer schlimmer, ehrlich gesagt. Gerade im Winter, wenn der Winter einbricht. Und man muss da einfach langsam was machen. Es wird immer teurer, aber die Leistung immer schlechter. Und Leute sind darauf angewiesen. Und das Deutschland-Ticket ist auch gut so, wie es ist. Und daran sollte auf jeden Fall festgehalten werden.
Okay, was hoffen Sie, was passiert?
Also ich hoffe ganz ehrlich, dass in das Schienennetz investiert wird. Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon einen super maroden Zustand. Und umso länger wir warten, desto schlimmer wird das auch.
Ja. Also eine deutliche Stimme für die Position. Wir müssen mehr investieren. Dann gehen wir aber hier drüben nochmal auf die Seite. Sie sind nicht davon überzeugt gewesen. Aber solche Sachen, die wir eben gerade gesehen haben, die Linda da präsentiert hat, marode Brücken und solche Dinge, das ist ja auch nicht nur eine Frage von, oh, könnten wir oder könnten wir nicht, priorisieren wir, sondern da geht es ja auch teilweise um wirklich gefährliche Zustände.
Ich bin ja auch einen Schritt von minus 2 hier auf minus 1 gegangen, denn ich denke, es ist schon wichtig, zumindest einen Teil Neuschulden zu machen und das auch meinetwegen als Notstand zu deklarieren und außerhalb der Schuldenbremse zu tun, weil die Schuldenbremse bietet ja eben die Mittel auch flexibel mehr Schulden aufzunehmen, falls es wirklich nötig ist. Und dementsprechend denke ich, dass für solche Sachen, wo tatsächlich Sicherheitsgefährdungen bestehen, dass es da auch Sinn hat, Schulden aufzunehmen, um das schnellstmöglich zu beheben. Aber man kann eben nicht alles gleichzeitig auf einmal machen, sondern muss das Stück nach Stück machen, nach Wichtigkeit.
Priorisierung, ja, also hören wir gleich rein. Aber hier scheint jemand noch sehr viel überzeugter davon zu sein, dass es eigentlich gar nicht so im Argen liegt. Darf ich Sie mal kurz fragen? Sie nehmen das auch anders wahr?
Ja, wir haben, oder durch Schulden kann ich das nicht lösen. Wir haben genug Geld und ich muss das Geld einfach nur anders verteilen. Und ich kann nicht den Zustand in Deutschland an der Bundesbahn festmachen.
Natürlich. Glauben Sie denn, dass wir oft den Zustand vielleicht auch zu schlecht reden? Dass es gar nicht so schlimm
ist? Ja, bin ich jetzt blöd und habe die Frage falsch verstanden? Also ging es nicht darum, also wurde es überhaupt mit der Schuldenbremse gerade vernetzt oder ging es nicht
nur darum
zu sagen, okay, ich dachte kurz, ich hätte was verpasst. Also eigentlich ging es ja nur darum zu sagen.
Ich war falsch verstanden, weil Linda Zervakis danach gesagt hat und dafür braucht es mehr Geld, obwohl es nicht auf der Slide stand. Und dann,
okay.
Ja, ja.
Ich war genau. Kurz
wahrscheinlich, wenn es nur die Frage gewesen wäre, wie schätzt ihr die Infrastruktur ein, wären ein paar mehr Richtung blau gegangen. Ja,
okay,
ja.
Weil das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. Ich finde auch dieses Priorisierungsding sehr, ja, also for sure. Aber
wenn man das braucht man ja alleine, weil Geld alleine löst nicht alles. Man braucht ja Leute, die das umsetzen, die die Brücken reparieren, die die Schienen verlegen und so, die die Gebäude sanieren. Ja. Und das wird ein Problem. Das wird übrigens, und deswegen ist der Investitionsschau in Deutschland doppelt und dreifach dumm, in Zukunft immer mehr ein Problem, weil wir eine alternde Gesellschaft sind. Also die Boomer gehen in Rente. Bis 35 18 Millionen Boomer aus dem Arbeitsmarkt raus, nur 11 Millionen Junge nach, macht eine Lücke von 7 Millionen. Dann müssen also die dann Erwerbstätigen die Infrastruktur auf Vordermann bringen, das mit dem Klimaschutz hinbekommen und deutlich mehr Renten finanzieren.
Ja.
Also haben eine Dreifachlast. Deswegen ist jetzt, wo man noch mehr Erwerbstätige hat und weniger Rentner, ist nicht zu tun. Also doppelt sträflich. Die Tatsache, dass wir altern, macht das alles noch viel, viel schlimmer. Wirklich bodenlos. Und hier, was er jetzt gesagt hat und aber auch in der ersten Runde der ältere Herr ganz außen auf der roten Seite, der stand jetzt neben ihm, dieses, naja, wir haben ja genug Geld und es gibt ja 1 Billion Steuereinnahmen. Das ist immer so ein rhetorischer Trick, auf den die da reinfallen, dass man hohe Zahlen sagt und dann glaubt, das wäre ein Argument. Also schwarze Rhetorik nennt man das, denn Die hohe Zahl soll emotional bei uns vermitteln. Häufig wird das dann übersetzt, 1 Billion, das sind 1000 Milliarden. Oh Gott, viele Nullen. Das soll bei uns irgendwie als Argument gelten. Nur jedes Jahr gibt es nominal höhere Steuereinnahmen, höhere Staatsausgaben, höhere Unternehmensgewinne, allein schon, weil die Preise jedes Jahr wachsen. Dazu kommt noch, außer wenn Christian Lindner gerade Finanzminister ist, auch Wirtschaftswachstum. Das heißt, die Zahlen werden immer größer, genauso wie man selbst jedes Jahr ein Rekordalter hat oder du, weil du jetzt ja 9 Jahre Twitch-Partnerschaft hattest, jedes Jahr eine Rekordanzahl an Jahren.
Nächstes Jahr werden es 10 sein. Crazy.
Rekord, ja. So, der nächste. So, insofern ist das, also diese immer diese nominalen Zahlen zu nehmen, überhaupt kein Argument für gar nichts. 0,0. Ja. Noch eine bittere Zahl. Übrigens, die hätten, also die ist ein bisschen abstrakt, aber die ist viel krasser als diese Einzelbeispiele. Seit ich geboren bin, 1996, also seit 28 Jahren, sind die Nettoinvestitionen in Deutschland bei die öffentlichen Nettoinvestitionen bei null. Was heißt Nettoinvestition? Das, was man an Milliarden in Brücken, Straßen und so weiter reinpumpt, minus was die Brücken, also die bestehende Infrastruktur, an Wert verliert. Eine Brücke ist ja, steht ja nicht für immer, sondern hat irgendwie eine Halbwertzeit und dann kann man abschreiben, wenn die Brücke 100 Jahre, 60 Jahre stehen soll, dann verliert sie eben jedes Jahr an Wert. Das ist bei null. In den 70er Jahren waren wir bei 3% jedes Jahr. Da hat die Infrastruktur also netto jedes Jahr an Wert gewonnen. 120 Milliarden Euro an Wert gewonnen. Man muss sich das mal vorstellen, wenn wir jetzt 28 Jahre lang nicht null hätten, in den Kommunen sogar negativ, das ist dann Jugendzentren dicht gemacht, Ämter irgendwie unterbesetzt und marode, Schulgebäude marode, all das, keine Kitas. Wenn wir jetzt 28 Jahre lang jedes Jahr diese Nettoinvestitionen aus den 70ern gehabt hätten, also jedes Jahr 100 Milliarden Euro die Infrastruktur mehr wert geworden wäre, wie anders das Land aussähe, wie die Schulen, die Kitas aussehen, die Brücken, die Straßen, das finde ich schon krass. Und da ist übrigens nicht das Hindernis die Schuldenbremse, sondern die europäischen Schuldenregeln, also eine Ebene drüber, auf EU-Ebene, die Schuldenbremse ist ein bisschen strenger als die EU-Regeln, aber auch die sind so streng. Und seit wir die haben, haben wir Investitionsstau.
Was, darf ich eine dumme Nachfrage stellen?
Ja.
Was greift, steht EU-Recht über deutschem Recht oder umgekehrt?
Ja, also in Deutschland muss die Schuldenbremse, weil die Schuldenbremse dürfte quasi nicht lockerer sein als die EU-Schuldenregeln.
Ja.
Also wenn man jetzt, selbst wenn man die Schuldenbremse abschafft, würden die europäischen Regeln gelten. Aber die europäischen Regeln sind nicht so, dass man direkt ein Problem bekommt, wenn man die bricht. Denn Frankreich beispielsweise hat jetzt 6% Staatsdefizit. Erlaubt sind aber nur 3%. 6% in Deutschland wären 240 Milliarden Euro neue Schulden. Wir haben ein Fünftel davon, 50 Milliarden. Das ist mal so zur Einordnung. Und das Einzige ist dann, die EU-Kommission schreibt dann erstmal einen blauen Brief, bitte reduziert das in den nächsten Jahren. Und diese Regeln werden auch immer wieder neu verhandelt, weil die eben realitätsfremd sind. Frankreich kann das gar nicht einsparen und zusammensparen. Und das liegt auch an einem einfachen Zusammenhang. Deutschland hat einen Exportüberschuss von 250 Milliarden. Also das Ausland überweist jedes Jahr 250 Milliarden mehr hierhin, als wir von dort einkaufen. Diese 250 Milliarden Euro verschuldet sich das Ausland für uns, damit wir 250 Milliarden Euro sparen können. Wir als Private wollen immer sparen, auch die Unternehmen sparen. Der Staat will auch sparen, aber kann er unter Umständen nicht. In Deutschland ja, weil die Schulden macht das Ausland. In Frankreich ist es umgekehrt. Übrigens wie in den USA, die haben einen Importüberschuss. Mhm. Verschulden sich also beim Ausland mit 130 Milliarden. Natürlich kann der französische Staat dann nicht so einfach sparen, strenge Schuldenbremsen einhalten, was auch immer, sondern muss selber mehr Schulden machen. Zumindest dann, wenn man nicht will, dass die Wirtschaft abgewürgt wird oder die Privaten sich verschulden. Denn auch das ist einfacher Zusammenhang. Irgendjemand muss sich verschulden, wenn jemand spart. Wenn ich spare, zum Beispiel 10% meines Einkommens, was ich in diesem Jahr habe, nächstes Jahr nicht mehr ausgebe, fehlt es ja in der Wirtschaft. Ja? Dieses Jahr hat das irgendein Unternehmen Umsätze gebracht, nächstes Jahr dann nicht mehr. Das heißt, irgendwer anders muss hingehen und diese 10% meines Einkommens da ersetzen. Mhm. Wenn das nicht geschieht, bricht die Wirtschaft ein. Also, wenn irgendjemand spart, muss wer anders Schulden machen. Die Frage ist immer nur, wer? Und diese ganzen Schuldenregeln nehmen nicht darauf Rücksicht. Die sind komplett blind. dafür. Die unterscheiden nicht. Deutschland hat 250 Milliarden Exportüberschuss und Frankreich 130 Milliarden Importüberschuss, obwohl das alles verändert. Alles. Alles, alles, alles.
Danke für den Input. Ich finde, gerade anhand der Bildern ist es sehr klar verständlich. Lässt das Thema aber immer deprimierender und deprimierender werden, je mehr du darüber erzählst, um ehrlich zu sein. Es ist.
Es tut mir leid.
Ja.
Ich finde gleich mal ein paar positive Botschaften.
Ja, bestimmt. Bitte. Aber es ist, also es ist ja spannend. Der Input ist ja auch wichtig, um das Thema ansatzweise zu begreifen. Zeigt mir aber immer noch mehr, auf welchem unglaublichen Low-Level diese Diskussion geführt wird. Ne?
Ja, safe. Ja. Wenn ihr euch übrigens mit diesen Themen näher beschäftigen wollt, vielleicht auch über die Weihnachtstage, wenn es ein bisschen ruhiger ist, dann möchte ich euch meinen Online-Kurs auf der Lernplattform Udemy empfehlen. In 7,5 Stunden Videomaterial erkläre ich die Grundzüge des Geldsystems. Wie immer möglichst leicht, verständlich und logisch erklärt. Es geht zum Beispiel um die Frage, woher bekommt der Staat eigentlich sein Geld? Was passiert, wenn er es ausgibt? Wie wirkt das sich auf unterschiedliche Wirtschaftsakteure aus? Auf zum Beispiel Banken oder auf die Zentralbank oder auf uns als Privatpersonen, wenn wir Zahlungen empfangen. Woher kommt eigentlich genau die Inflation? Was hat das mit Staatsschulden oder höheren Staatsausgaben zu tun? Alles Mögliche. Wofür sind Steuern da? Was macht eigentlich genau eine Zentralbank? Das Rundum-Sorglos-Paket, um einen guten Einstieg in das Thema Wirtschaft zu finden. Über 7000 Teilnehmer gibt es schon. 4,5 Sterne hat der Kurs im Schnitt. Für die Weihnachtszeit gibt es sogar einen Gutscheincode. Damit kriegt ihr den Kurs für 12,99 €. MMT for Christmas heißt der Code. Den packe ich euch selbstverständlich auch in die Beschreibung. Und es gibt auch die Möglichkeit, seht ihr hier, den Kurs zu verschenken. Also, wenn ihr jemanden in eurem bekannten Freundes-, Familienkreis habt, der sich für Wirtschaft interessiert oder für Politik interessiert und bei dem ihr sagt, so ein Update in Sachen Wirtschaftstheorie, käme dem ganz gelegen, dann habt ihr hier die perfekte Möglichkeit. Und damit zurück zum Video.
Ich kann natürlich alles kaputt reden und noch schlimmer reden und ich kann Katastrophen hervorreden, die gar nicht da sind.
Alles klar, einfach das ist Ihre Meinung und dann würde ich sagen, ist es jetzt Zeit für Anna, das erste Argument, das du präsentierst. Bitteschön.
Dankeschön, Ingo. Muss Deutschland mehr Schulden machen? Nein, sagen einige Leute, nicht nur Christian Lindner. Und sie haben Argumente. Das erste lautet, bevor man sich neues Geld leiht, muss man erstmal lernen, mit dem auszukommen, was man hat. Deutschland hat genug Geld, gibt es nur falsch aus. Und gucken wir uns zusammen mal an, wie viel wir haben. Wir haben tatsächlich Rekordeinnahmen. Hier, ich komme gar nicht schnell genug mit. 2023, der deutsche Staat hat so viel eingenommen wie noch nie vorher. Die Zahl klettert auf, hört immer noch nicht auf, 916 Milliarden Euro. Das sind die Einnahmen von Bund, von Ländern und von den Kommunen zusammen. Und wenn man das mal vergleicht, kommen Sie mal mit mir zurück, mit dem, was vor 20 Jahren eingenommen worden ist, dann sind wir bei mehr als dem Doppelten. Jetzt stellen Sie sich das für sich mal vor. Wer von sich kann denn sagen, hey, ich habe doppelt so viel wie vor 20 Jahren? Das ist doch der Wahnsinn. Wo bleiben denn unsere ganzen Rekordeinnahmen? Wo versickert das Ganze? Wo ist denn dieses Steuerloch? Da fragen wir mal einen und gucken auf den hier. Kennen Sie den noch? Das ist der Andreas. Der Scheuer Andi. Und in Erinnerung an seine Amtszeit verleihen wir heute doch tatsächlich den goldenen Scheuer für Steuerverschwendung in unserem Land.
Ganz kurz, Thema Framing. Erstens rhetorischer Trick, weil natürlich ist 2003 das Preisniveau ein anderes gewesen. Die Wirtschaftsleistung war wahrscheinlich haben sie es seitdem nicht verdoppelt, aber irgendwie ungefähr so die Größenordnung. Also ist klar, dass es größer ist. Der Vergleich sagt 0,0 was aus. Ist kein lauteres Argument, was die vorbringen, sondern ist ein Bullshit-Argument. Eigentlich ein Nicht-Argument, was die einfach von den Krischi Lindners sich abgucken und da bringen und da performen, ja. Klar, den billigen Witz mit Andi Scheuer, den nehmen die noch mit. Aber auch da, Andi Scheuer hat Steuern verschwendet. Ja, Framing, Steuergeld des Staates. Das ist nicht staatliches Geld, was er verschwendet hat, sondern Steuern. Und diese Verschwendung ist auf Geldebene immer falsch. Denn Ausgaben des Staates sind immer Einnahmen von wem anders. Wenn der Berliner Flughafen zu lange dauert, ja, ihn zu bauen, dann ist nicht das Geld weg. Das Geld ist bei den Firmen, die das gebaut haben, bei den Mitarbeitern. Sondern wir haben Arbeitskraft schlecht eingesetzt. Arbeitskraft ist knapp. Man hätte in der Zeit vielleicht 3 Flughafen effizient bauen können. Das ist die Verschwendung. Nicht das Geld. Ja, das Geld haben halt jetzt die Mitarbeiter, tragen es in die Geschäfte zu Bäcker Lutze, kaufen da Brötchen, der zahlt damit Steuern. Also Geld kann man, Geld bleibt immer in der Wirtschaft, es zirkuliert dann halt. Und klar kann man sagen, wofür gibt man das irgendwie aus, besser und schlechter. Aber dieses Steuerverschwendung, die Steuer, das Geld ist dann weg, es verschwindet in einem schwarzen Loch, ist falsch.
Aber sagt es nicht am Ende dasselbe aus? Also
nee, es ist ein Unterschied. Weil wir sonst immer in dieser Geld ist knapp Metapher bleiben. Wenn wir sagen, das Geld ist verschwendet, dann ist es für immer weg.
Okay.
Und, oh Gott. Und das Wichtige ist eigentlich, dass wir Arbeitskraft verschwenden. Wir verschwenden auch gerade Arbeitskraft, weil wir haben 3,6 Millionen Menschen, die suchen Arbeit, aber finden keine. Die sind arbeitslos.
Ja, okay.
Die würden gerne arbeiten, aber dürfen nicht. Und je länger die arbeitslos sind, desto mehr Talente, Arbeitskraft, Ressourcen verschwenden wir. Denn wenn die dann irgendwann arbeiten, können die ja nicht doppelt und dreifach so viel arbeiten wie vorher, um das aufzuholen. Es ist also dauerhafter Wohlstand, der verloren geht.
Ja, okay, fair und point. Ja.
Darauf achtet die Schuldenbremse nicht. Ja, es geht um die Null, keine Defizite in der Staatsbilanz zu haben, aber Defizite in unserem Wohlstand, Defizite in unserer Infrastruktur, darauf achtet die nicht.
Ja. Wichtiger Input. Ja, toll.
Und natürlich
alles Nachfolgende ist jetzt schon irgendwie
der Namensgeber diesen Scheuer heute Abend, und zwar für die Lebensleistung. Der goldene Scheuer, Sie erinnern sich natürlich an seine Glanzleistung mit der PKW-Maut damals. Hat alles nicht geklappt, aber für Deutschland ist ein riesiger Schaden entstanden. 243 Millionen Euro Schadenersatz, den Deutschland den Mautbetreibern geschuldet hat und schuldet und bezahlen muss, das macht ihm so schnell keiner nach. Aber
traurige Wahrheit, Jens Spahn ist 10-mal Andi Scheuer, damit, dass er Masken von Lieferanten gekauft hat, die überteuert gekauft hat erstens und dann aber nicht abgenommen hat und die ganzen Lieferanten jetzt die Zahlung der Masken einklagen. 2,3 Milliarden Euro Schadensersatz plus Rechtskosten und Zinsen kommen auf 3 Milliarden Euro.
Wundervoll, danke für den Input.
Der Scheuer Andi ist nicht der Einzige. Wir vergeben jetzt Platz 3. Der geht dieses Jahr an die Stadt Bielefeld.
Vielleicht kommt er gleich noch.
55.000 Euro hat sich Bielefeld ja für ein hochwertiges Video zur Förderung des Fahrradverkehrs kosten lassen. Platz 2 geht an das Jobcenter Berlin für diese Werbeplakataktion. Da hat man für 190.000 Euro Werbung gemacht, um zu zeigen, wie einfach man an Bürgergeld kommt. Ernsthaft? Was? 190.000 Euro für eine Sozialleistung, die bei uns jeder kennt. Und Platz 1.
Boah, muss ich ehrlich sagen, ne, das geht mir richtig gegen den Strich. Beim Bürgergeld haben wir so viele Leistungen, die Leute nicht beantragen. Ja. Generell im Sozialstaat. Ungefähr ein Drittel aller Leistungen, die den Leuten zustehen, werden nicht beantragt. Das heißt, diese ganze Bürgergelddebatte ist komplett falsch rum aufgezäumt. So viel Kinderzuschlag, Wohngeld, Bildungs- und Teilhabepaket als irgendwie Vereinszuschüsse oder Zuschüsse für Schulbücher und sowas, die Familien nicht beantragen. Da ist jeder Euro gut investiert, damit die Leute checken, was denen zusteht. Jetzt kann man über die Form sprechen, muss das irgendwie diese Werbung, dieses Plakat sein, was da lange hängt. Aber wir gestehen den Ärmsten in diesem Land nicht das zu, was ihnen eigentlich zusteht, sparen an denen, weil zu kompliziert, die wissen es nicht, die schämen sich. Und also das jetzt so zu tun, also das Geldverschwendung, boah, fühle ich gar nicht, muss ich sagen.
Ich fühle es auch nicht, vor allem, weil ich die Seite, also die praktische Seite kenne. Ich habe in den letzten 10 Jahren speziell zwei Freundinnen dabei begleitet, Gelder zu beantragen, sich überhaupt zu informieren. Wir haben mittlerweile ehrenamtliche Anlaufstellen, wo es nur darum geht, Menschen zu beraten, was ihnen zusteht, weil die meisten das überhaupt nicht wissen. Also es bleibt
das ist
ja
schon so eine Armuts-Bankrotterklärung.
Komplett. Also das Geld, was du gerade beschrieben hast, bleibt ja nicht liegen, weil die Leute es nicht bewilligt bekommen, sondern weil die Leute gar nicht wissen, dass sie es beantragen können, allein wenn sie Kinder in die Welt setzen, was ihnen eigentlich alles zusteht. Da sind wir noch gar nicht bei Bürgergeldbeziehenden, die die da nicht wissen, was ihnen alles zustellt, sondern das fängt bei Familien an, die eine Familie gründen und gar nicht wissen, was ihnen alles zustellt, ja. Ja, katastrophal. Weiß nicht, ob das hier so ein gutes gewähltes Beispiel ist.
Das sind Beispiele, kann ich dir, würde ich also gerne alles drauf wetten, vom Bund der Steuerzahler, die das in ihrem komischen Schwarzbuch der Steuerverschwendung, jedes Jahr geben die so ein Buch raus, wo solche Beispiele drin sind. Und die juckt das natürlich 0,0, denn das ist ein Lobbyclub für Unternehmer. Wenn man sich die Mitglieder anguckt, also ich meine, die haben mit einer Versicherung zusammengearbeitet, um bei kleinen mittelständischen Unternehmen Telefonterror zu machen, damit die Mitglied beim Bund der Steuerzahler werden. Bund der Steuerzahler klingt so, als wäre der für uns alle da. Nix. Das ist ein Club, die wollen den Soli abschaffen und die Unternehmenssteuer senken. Da hat man selbst nichts davon. Also es ist ein Club der Unternehmenssteuerzahler, Bund der Unternehmenssteuerzahler und sonst gar nichts. Und übrigens meine Empfehlung für einen Stream, Rechtge Fernsehen hat mal aufgedröselt, wie auch die Connection vom Bund der Steuerzahler, gerade in Bayern, zur AfD und so sind. Die machen da gemeinsame Sachen. Also und in dem das Präsidium, die ganzen Vorstände, auch in den Landesverbänden und auch im Bund, beim Bund der Steuerzahler, ist alles FDP, CDU und eben Nähe zur AfD. Insofern das jetzt hier als Beispiele zu nehmen, boah.
Was eine Katastrophe, wenn man das so eingeordnet bekommt, ne?
Ja.
Du meintest, Rechtge Fernsehen hat eine Folge dazu wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, zu Rainer Holznagel. Mhm. Kann ich ja im Nachhinein nochmal zuschicken.
Ja, voll gerne, würde mich sehr interessieren, können wir direkt anhängen. Danke dir.
Der goldene Scheuer geht dieses Jahr an die Gemeinde Betzdorf-Gippertsheim in Rheinland-Pfalz. Die hat einen Beamten ins Homeoffice geschickt und ihn da, in Anführungsstrichen, vergessen. Ernsthaft, Sie lachen. Der Mann hat 5 Jahre lang nichts zum Arbeiten bekommen. Wir haben nochmal angerufen, haben gefragt, ist das euer Ernst gewesen? Wie viel Schaden ist da entstanden? Ja, ich muss es ablesen. 595.763,17 €.
Arbeitszeitbetrug.
Ein Traum für den Mann. Ein Albtraum an Steuerverschwendung. Und deshalb mein Fazit, bevor man neue Schulden aufnimmt, erstmal gucken, wie man die vorhandenen Rekordeinnahmen einsetzt.
Vielen Dank, Anna. So lautet das Argument, der Staat hat genug Geld, er gibt es nur falsch aus. Lieber 100, jetzt sind Sie wieder dran. Vergessen Sie mal Ihre Grundhaltung zu unserer Sendungsfrage, sondern nur auf dieses Argument geguckt, wie sehr überzeugt Sie das. Hier ist wieder die Skala, je mehr Sie das überzeugend finden, desto mehr stellen Sie sich hier auf 1 bis 3 auf der roten Seite auf, je weniger auf der anderen Seite bis minus 3. Bitte sehr, jetzt.
Es geht ja vor allem in der Sendung auch um den Bundeshaushalt und die Bundesschuldenbremse. Und jetzt kommen die mit Beispielen irgendwo weit unten aus den Kommunen. Auch da ist es natürlich...
Ja,
das
darfst du nicht so genau nehmen, Maurice. Das ist
sorry.
Ja, da hat es eine Menge Bewegung gegeben bei diesem Argument und wir schauen mal auf die genauen Zahlen. 60% von Ihnen finden das tatsächlich überzeugend. Wir haben genug Geld, wir geben es nur falsch aus. 35% von Ihnen sagen dazu nein. Dann fangen wir mal hier auf der Seite an, wo die meisten sich hingestellt haben. Glauben Sie, der Staat sollte einfach besser haushalten mit dem, was wir da haben, was wir einnehmen an Rekordsummen?
Auf jeden Fall, ja. Also gerade das Beispiel mit Andreas Scheuer finde ich auch skandalös, dass der nicht zur Verantwortung gezogen wird. Also ich bin auch Beamtin. Und wenn ich irgendwie wahrscheinlich einen Bleistift mit nach Hause nehme, dann kann ich meine Koffer packen.
Ne? Ja.
Aber an der Antwort sieht man ja schon, auf welch persönlicher Ebene diese ganze Diskussion geführt wird. Ne? Also das, ja. Ich meine, was willst du ihr jetzt antworten? Das ist ja, wir reden ja jetzt nicht auf einer Basis, sondern rein auf einem emotionalen Empfinden.
Ja, ja.
Der hat mehr als ich und der darf das und ich nicht. So.
Ja, aber ich finde es witzig, dass die ganzen Skandale ja mit Schuldenbremse passiert sind. Also die Idee... wir lösen die Schuldenbremse auf und dann haben wir die Verschwendung, die vermeintliche. Also wir haben die ja schon längst.
Ja. Darum geht es auch einfach nicht mehr, ne?
Nee.
Wir sind schon völlig fernab.
Hier wird eifrig zugestimmt und genickt. Haben Sie andere Beispiele, die noch ähnlich sind?
Ja, es wird überall Geld verschwendet. Bei uns in der Gemeinde hat man eine Brücke neu gebaut für über 1 Million, hat da Fördergelder für verschwendet. Und es wäre viel wichtiger gewesen, die Brücke auch für Fahrzeuge freizugeben.
Das heißt, die funktioniert gar nicht, die ist nur gebaut?
Die funktioniert nur für Fahrradfahrer, geht durch einen Ortsteil, wo der Fahrradfahrer absteigen muss, um überhaupt dahin zu kommen, geht durch enge Straßen mit viel Verkehr. Das sind alles solche Sachen.
Ja.
Kann man einfach nicht machen. Und es ist so viel Geld da und man muss halt einfach auch besser verteilen.
Dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite und schauen dort nochmal. Hier sind so ein paar, offensichtlich sind wenige Unentschiedene nur. Oder wenn ich mal kurz hier fragen darf, also die Beispiele waren doch eigentlich ziemlich eindrücklich, aber trotzdem nicht so überzeugend.
Ja, also zum einen natürlich muss man die Steuergelder verantwortungsvoll verwalten und verantwortungsvoll ausgeben. Aber ich halte das Sparpotenzial für begrenzt. Ich denke, solche Fehler passieren und das gehört dazu. Alle Menschen machen Fehler.
Teure Fehler allerdings.
Boah, weiß ich jetzt nicht.
Aber vielleicht gehört das dazu. Ist das auch so ein bisschen die Motivation, warum Sie sich zum Beispiel hierhin gestellt haben? Dass Sie sagen, naja, ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen plakativ vielleicht, das ist ein bisschen zu sehr auf die 12.
Ja, plakativ auf jeden Fall. Also es handelt sich um Einzelfälle, die sehr teuer sind, die definitiv nicht passieren dürfen. Das ist nicht die Frage, ob Steuerverschwendung passiert, sondern ob das ein Argument für die Schuldenbremse ist. Und das denke ich definitiv nicht, weil wenn ein paar Politiker, ein paar einzelne Städte dumme Sachen mit unseren Steuern machen, ist das kein Grund dafür, dass wir als Deutschland leiden sollten unter einer nicht funktionierenden Infrastruktur.
Nächst. Ja. Hier gibt es auch anerkennend, darf ich mal fragen, Beifall hierfür. Das heißt, also ja, sowas passiert einfach, sagen Sie auch, aber das kann man deswegen, sollte man nicht geizig sein?
Ja, dem Argument stimme ich total zu, weil genau das der Fall ist, dass es Einzelfälle in Anführungszeichen sind, sehr teure. Aber es ist zum Schluss
ein Tropfen immer wieder,
auf einen heißen Stein, ne, aus meiner Sicht, bei dem Loch, was wir vorhergehend gesehen haben mit 600 Milliarden Euro, wo wir investieren müssten, können auch die Verschwendungen das Ganze nicht lösen. Deswegen widerspreche ich dem ersten Teilsatz, der Staat hat genug Geld. Weil ich der Meinung bin, es gibt Geld, das man anders verteilen könnte, aber es wird nicht das Problem lösen.
Das heißt, Sie würden sagen, vielleicht müsste man dann beim Bürgergeld vielleicht etwas weniger einsetzen und eben viel mehr in solche Sachen wie Infrastruktur investieren?
Auch nicht, weil zum Schluss muss es den Leuten gut gehen. Die Leute müssen konsumieren, sie müssen sie ihr Leben leisten können. Sie müssen dem Staat was zurückgeben von dem Geld, was sie haben, oder der ganzen Gesellschaft. Und deswegen wäre das der falsche Ansatz, am Bürgergeld zu sparen. Für mich ist die Lösung, neue Schulden zu machen.
Deswegen stehen Sie auch hier ganz auf der 3. Und das Argument überzeugt Sie nicht. Dann bin ich mal gespannt, wie das kommende Argument Sie überzeugt oder auch nicht. Und das hat Linda. Bitte sehr.
Ja, mein zweites Argument lautet, jetzt ist nicht die Zeit zu sparen. In Europa herrscht Krieg. In den USA haben wir wieder Donald Trump und unserer Wirtschaft geht's einfach wahnsinnig schlecht. Und was machen wir? Wir halten uns krampfhaft daran fest, bloß keine neuen Schulden zu machen, weil wir irgendwann freiwillig, einige sagen auch willkürlich, diese Schuldenbremse ins Gesetz geschrieben haben. Und die hindert uns jetzt daran, das zu tun, was eigentlich nötig wäre, der Ukraine zu helfen, die Bundeswehr fit zu machen, unserer Wirtschaft zu helfen und endlich Investitionen zu tätigen, all das zu reparieren, was die Jahrzehnte über nicht getan wurde. Kaum ein anderes Land hat im Vergleich zur Wirtschaftskraft einen so niedrigen Schuldenstand wie Deutschland. Schauen Sie sich mal bitte diese Grafik hier an. Schauen Sie sich mal an, was Japan ausgibt und hier England und auch die USA, die machen Schulden und investieren in die Zukunft, um ihre Wirtschaft fit zu machen. Und wir werden irgendwann zum Geisterfahrer, werden abgehängt, weil wir uns nicht trauen, neue Schulden zu machen. Und dabei ist es ja so, dass im Grundgesetz sogar ja auch drin steht, man kann ja Ausnahmen bei der Schuldenbremse ruhig machen. Und zwar in außergewöhnlichen Notsituationen. Und wann, wenn nicht jetzt, haben wir denn eine Notsituation mit Putins Krieg und einem Donald Trump im Weißen Haus? Zumal, und das ist ja das Tolle, wir könnten uns ja so günstig Geld leihen, weil wir immer super dastehen in diesen Ratings. Ich sage nur, gebt mir ein A. Gebt mir noch ein A. Triple A. Wenn ich mit diesen drei A's zur Bank gehen würde, dann würden die sagen, ey, die Zerwakis, die ist vertrauenswürdig, der tragen wir das Geld sogar noch hinterher. Und was macht Christian Lindner? Der geht nicht zur Bank, weil er nämlich schon vor 12 Jahren im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen das hier gesagt hat. Lieber neue Wahlen als neue Schulden. Und deswegen ist die Koalition zusammengebrochen. Deswegen nochmal mein Argument. Jetzt ist nicht die Zeit zu sparen.
Vielen Dank, Linda. Angesichts der aktuellen Situation ist nicht die Zeit zum Sparen, lautet das Argument. Sie sind wieder gefragt, liebe 100. Wenn Sie dem zustimmen können, in welcher Schattierung auch immer, hier sind die Felder 1 bis 3 auf der blauen Seite. Und je weniger Sie das glauben, bis minus 3 auf der anderen Seite. Bitte positionieren Sie sich jetzt. Und auch hier war wieder eine Menge Bewegung dabei und wir schauen mal, wie das in genauen Zahlen ausschaut. 72% von Ihnen sagen, jetzt ist nicht die Zeit zum Sparen.
Also diese 21 da auf der roten Seite scheinen echt richtige Hardliner zu sein. Ne? Die sagen, egal was kommt, Krieg, Wirtschaftskrise, Investitionsstau, mich kriegt nichts hier von der Seite weg.
Ja, die kommen, also ja, ich bin gespannt, weil meistens kommt ja in der Mitte des Formats noch so ein richtiger Bruch.
Ja.
Auf den bin ich noch ein bisschen gespannt, weil aktuell ist es alles noch sehr viel Geplänkel. So. Also ja, ich glaube, es darf noch so sein. Warte mal ab, weil ich glaube, dafür haben sie wieder was wie beim letzten Mal.
Ja, eine kleine Info noch zu dieser Argumentation, Schuldenstand.
Ja.
Griechenlands Schuldenstand ist gewachsen, obwohl die gespart haben bis zum geht nicht mehr. Warum? Wenn man versucht, auf Teufel komm raus zu sparen, man entlässt irgendwie Staatsbeamte, man kürzt Renten und all sowas, man kürzt im Sozialstaat, dann bricht eben auch die Wirtschaft ein. Wenn die Wirtschaft einbricht und es gibt weniger Einkommen, weniger Unternehmensgewinne, gibt es auch weniger Steuereinnahmen. Das heißt, der Schuldenstand kann steigen, obwohl die Wirtschaft schlecht läuft, obwohl es den Menschen schlechter geht, obwohl Investitionen zurückgeschnitten werden. Hoher Schuldenstand oder auch hohe Neuverschuldung sagen nichts darüber aus, ist das jetzt gut oder schlecht.
Ja.
Auch Frankreich hat 5% oder 6% Neuverschuldung jetzt, Deutschland gerade mal 1%. Aber das heißt nicht, dass Frankreich gerade in die Zukunft investiert, als gäbe es keinen Morgen. Ja, ist nicht der Fall. Muss man immer unterscheiden, aber naja.
Wir müssen investieren, 21% sagen, die aktuellen Krisen sind auch kein Argument. Und falls Sie mal beim Überblick hier mitgezählt haben, wir sind tatsächlich nicht nur 100 Personen hier auf der Fläche, sondern 101. Da haben Sie genau gezählt. Das liegt aber daran, dass einer unserer Teilnehmer sehbehindert ist und eine Begleitung hat. Also, es geht letztlich nach wie vor um 100 Personen hier.
Finde ich übrigens sehr gut, dass Sie das machen.
Jetzt ist nicht die Zeit zum Sparen, wir müssen investieren.
Ja, weil es stehen jetzt Investitionen an in Infrastruktur, in Klimaschutzmaßnahmen auch. Und je länger wir damit warten, desto teurer wird es und desto teurer werden auch die Schäden, die wir hinterher reparieren müssen. Das heißt, je länger wir warten, desto mehr müssen wir ausgeben.
Aber trotzdem stehen Sie auf der 2 und nicht ganz auf der 3. Also ein paar Zweifel scheinen Sie doch zu haben.
Man muss priorisieren und gucken, dass man es zielgerichtet ausgibt und nicht einfach full force alles in eine Richtung schiebt und feststellen, das können wir jetzt nicht mehr bezahlen, aber wir haben da jetzt viel Geld reingebuttert. Das heißt, man muss auch ein bisschen gucken, wie viel macht Sinn, was ist wichtiger jetzt zu investieren und wie viel können wir wohin schieben, ohne dass wir woanders noch mehr Schäden anrichten, weil kein Geld zur Reparatur da ist. Mhm.
Was häufig vergessen wird, das würde eigentlich zu der Frage passen, um in Krisen mehr Geld auszugeben, muss man an die Schuldenbremse gar nicht ran, denn die hat schon so eine, das nennt sich Konjunkturkomponente, also wenn die Wirtschaft schlecht läuft, darf man mehr als diese 0,35% der Wirtschaftsleistung, also diese eigentliche Grenze, an neuen Schulden machen. Dieses Jahr waren es, 18 oder 20 Milliarden, also fast doppelt so viel, damit man eben, wenn es mies läuft, ein bisschen gegenhalten kann. Das ist in der Schuldenbremse schon eingebaut. Das könnte man auch ändern, und zwar einfach gesetzlich. Dafür braucht man keine Zweidrittelmehrheit. Das hätte die Ampel einfach machen können. Und wenn man das ändert, kann man dann nochmal 10, 20 Milliarden rauspressen. Hätte trotzdem die Schuldenbremse eingehalten und nicht die Stimmen der Union gebraucht. Also immer, wenn gesagt wird, oh, Schuldenbremse kann man nur mit Zweidrittelmehrheit. Ganz grundsätzlich ja, aber die Einzelheiten der Schuldenbremse eben nicht.
Siehst du irgendeine Chance, all das, was du in deinem Kopf hast, so verständlich, nein, ernsthaft, weil das ist, also ich sehe ein riesiges Kommunikationsproblem auf Medien- und Politikebene, weil das, also ich lerne hier sehr, sehr viel gerade, so vom Grundsatz her weiß ich, wo ich stehe und warum ich da stehe, aber ich kriege das ja niemals so fachlich rübergebracht. Und auch dir muss man sehr aktiv zuhören, um alles zu erfassen und alles mitzunehmen. Wie soll das in einer Talkshow so erklärt werden, dass es einem Otto-Normalverbraucher, also dass es mir, dass ich es verstehe?
Ja, ich glaube, in der Talkshow ist es ehrlicherweise schwierig. Man müsste mit Faktenchecks und kurzen Einblendungen arbeiten, um das hinzubekommen. Aber auch die Moderatorinnen in dem Fall, die drei Beispiele, Lanz war noch dabei, die Moderatoren, kriegen das auch häufig nicht hin. Denn zu diesem Thema, was ich gerade erklärt habe, war Merz, Spahn und Linnemann nacheinander, Woche für Woche in Talkshows und haben erklärt, Im Bund würden die Schuldenbremse nicht ändern, aber die Länder hätten ja diese Konjunkturanpassung, Konjunkturkomponente, also mehr Schulden machen, wenn die Wirtschaft mies läuft, nicht. Da wären die für bereit. Turns out, wenn man sich das anguckt, 15 der 16 Bundesländer haben das bereits. Also die tun so, als würden die was ändern wollen, was es bereits gibt. Und ich weiß nicht, wenn man sich darauf vorbereitet, wie kann man irgendwie jetzt einen Friedrich Merz stellen und man hat oder einen Carsten Linnemann und man hat da eine fette Redaktion im Hintergrund und man weiß, wenn das erste Mal passiert, das erste Mal sagen, dann kann man das durchlaufen lassen. Aber das dreimal das gleiche Argument so durchlaufen zu lassen, obwohl es falsch ist und es ist jetzt nicht ökonomische Theorie, sondern ich muss mir nur die Gesetzeslage angucken. Wie sind die Schuldenbremsen in den Ländern umgesetzt? Und weiß, okay, warte mal, du erzählst gerade Quatsch. Und es ist eigentlich auch peinlich, dass die CDU das sagt, denn die meisten Länder sind ja CDU regiert. Das heißt, Friedrich Merz stellt sich dahin und tut so, als hätte er Ahnung von der Schuldenbremse und will für die Länder was Gutes. Dabei müssten die Ministerpräsidenten und die Finanzminister oder Senatoren in den Ländern selber denken, warte mal, Friedrich, also Fritze, du erzählst gerade ziemlichen Quatsch. Wir haben das schon längst. Was willst du von uns? Ja, und sich total missverstanden fühlen. Aber ja, übrigens, welches Bundesland hat diese Konjunkturkomponente nicht, wenn du raten müsstest? Welches Bundesland macht immer alles anders?
Bayern?
Ja. Hast recht. No. Bayern hat das nicht, weil sie das scheinbar nicht brauchen, nicht wollen. Ja. Alle anderen schon.
Es tut mir leid, aber ich werde wirklich von Minute zu Minute deprimierter, weil was elementar schiefläuft gerade in der Kommunikation. So auf, also.
Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, ist ja nicht mal Meinung. Also man kann Meinung A oder B haben, sondern einfach Gesetzeslage.
Ja. Ja, das macht's noch trauriger, Maurice. Ja. Wolltest du nicht mal einen positiven Fakt noch einstreuen? War da nicht was?
Darf ich Sie mal fragen? Sie klatschen da so. Das heißt, Sie haben sich auf die 3 gestellt. Für Sie gilt nicht Maß und Mitte, sondern jetzt muss ordentlich investiert werden.
Es muss investiert werden, zumal wenn man die Weltlage mit in Betracht zieht.
Wir kommen mir so bekannt vor.
Alleine die Rüstungsausgaben werden ja wohl in Zukunft noch mehr ansteigen.
Okay, dann schauen wir mal hier. Sie haben sich hier hingestellt. Ist das so halb auf der 2 oder 3?
Nee, das ist schon eher auf der 2.
Ja, okay. Also Sie denken auch, es muss mehr. Wann bin ich jetzt?
Ich stehe auf der 2, weil ich kein großer Fan von extremer Meinung bin. Mhm. Und ich mich auch gerne noch von der Gegenseite überzeugen lasse, beziehungsweise gerne der Gegenseite zuhöre. Deswegen glaube ich, es ist gut, da, wo ich jetzt gerade stehe. Aber ich glaube, es ist die Zeit, jetzt zu investieren. Und Stillstand ist meistens das Schlechteste. Oder keine Entscheidung zu treffen, ist meistens nicht gut. Mhm. Und ich habe mich gerade schon überzeugen lassen von Lindas Argument, dass jetzt eine gute Zeit ist.
Ist das denn auch eine Zeit, die Sie persönlich irgendwie auch bedrückt? Wo Sie sagen, oh, da sind so viele Krisen, wie soll man das überhaupt schaffen? Das
ist auf jeden Fall eine Zeit, wo man anfängt, sich mehr mit Politik und seiner Außenwelt zu beschäftigen und diesen sehr privilegierten Standpunkt, ich interessiere mich nicht für Politik, zur Seite schiebt und sagt, jetzt ist aber die Zeit, wo ich mich damit auseinandersetzen muss.
Also mit dieser Meinung oder dieser Haltung, keine Extreme, wird sie auf jeden Fall gut durch die Weihnachtstage kommen. That's for sure.
For sure, ja.
Keine unangenehmen Diskussionen beim Familienessen.
Das passt zu dem Kommentar in meinem Chat. Außerdem spart sie Fußweg, wenn sie nur zwischen 2 und 2 hin und her läuft. Same energy, ja.
Ja. Mhm. Ja. Geht Ihnen das so ähnlich? Sie klatschen. Sehen Sie das so ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen gerade, wenn ich jetzt so an die Wirtschaft denke, Deutschland ist eine Wirtschaftsmacht und da müssen wir unbedingt investieren. Das ist das, wo wir uns noch behaupten können in der Weltpolitik, weil sonst sind wir einfach nur Zweiter.
Ja, was haben wir noch?
Eine Krise unserer Zeit, auf jeden Fall. Vielen Dank für Ihre Position hier. Wir gehen nach drüben auf die andere Seite.
Auch so eine deutsche Krankheit. Wir denken immer, wir haben bei allem Spitze.
Ja!
Wir sind zwar die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn man es aber auf pro Kopf runterrechnet, landen wir schnell auf, weiß nicht, Platz 18, 19 oder so. Erstens. Und wir denken auch beim Klima immer, wir sind Vorreiter.
Da sind wir auch abgestürzt wieder.
Sagen das auch immer alle.
Ja.
Da stürzen wir auch jedes Jahr weiter ab. Also,
ja.
Ich weiß
wieder 2 Plätze verloren. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
Jeder glaubt, er ist der beste Autofahrer. Okay. Not true.
Auf die andere Seite. Und ich frage mich, Sie stehen hier, warum überzeugt Sie das Argument nicht, dass jetzt in diesen Zeiten die Zeit ist zum Investieren?
Weil ich der Meinung bin, dass wir nicht alle Lösungen durch mehr Geld finden sollten. Wir haben so viele kreative Köpfe in Deutschland und warum soll man nicht mal auf anderen Wegen gehen?
Vor 10 Jahren.
Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man die Deutsche Bahn für alle, als Gemeinwohl, für alle zur Verfügung stellen sollte und das über das Steuersystem regeln sollte.
Ja, das wäre aber eine Rieseninvestition eigentlich. Da müsste man eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen dafür.
Man könnte vielleicht über den Solidaritätszuschlag nochmal nachdenken oder wirklich mal schauen, also mal artfremde Menschen in diese Steuerausgaben schauen lassen, die vielleicht auf Ideen kommen, auf die vorher noch keiner gekommen ist.
Also Sie setzen auf Innovation. Ja. In der Hoffnung, dass da irgendwas vielleicht durchkommt, darf ich mal hier fragen. Sie haben sich hier ganz außen hingestellt und haben keine Überzeugung in dem Argument gefunden. Aber glauben Sie, es ist ja gefühlt immer irgendwie Krise? Oder ist das jetzt eine besondere Zeit, dass kein Unterschied ist, weshalb man nicht groß investieren muss, mehr als sonst üblich auch?
Also ich bin auch dafür, dass man investieren muss, definitiv. Ja, aber nur schauen muss, in welche Dinge. Wenn ich jetzt lese, man investiert in Entwicklungshilfe nach Indien oder in anderen Ländern oder Fahrradwege nach Peru, dann ist es natürlich auch wieder die Frage, wo setze ich den Fokus? Wir müssen, Deutschland muss sich erstmal selbst entwickeln.
Alle mit Bild Plus Abo am
Klatsch. Ja, wirklich. Also.
Bevor wir anderen die Möglichkeit geben.
Das heißt, Sie wären für Investitionen, aber eher hier in Deutschland schon, dann auch?
Definitiv. Also eine Atommacht wie Indien, ne, oder einer der größten IT-Industrien, die braucht keine Entwicklungshilfe. Wir müssen erstmal auf uns schauen und unsere Bürger.
Vielen Dank dafür. Und dann hören wir jetzt mal die nächste Runde auf dieser Seite. Anna, das nächste.
Auch da denkt man übrigens immer, Deutschland wäre irgendwie der König der Entwicklungshilfe. Wir haben irgendwie vor 30 oder 40 Jahren bei den Vereinten Nationen gesagt, wir halten das Ziel, ein 0,7% der Wirtschaftsleistung an Entwicklungshilfe zu geben. Das wären ungefähr 30 Milliarden pro Jahr. Deutschland hat das gerade mal in 5 Jahren seitdem eingehalten. Und jetzt rate mal, was wir in diese Entwicklungshilfe mit reinrechnen. Natürlich die Ausgaben, die wir haben für die Aufnahme von Geflüchteten. Ist ja gut, dass wir das machen, nur das ist kein Geld, was in die Länder fließt, wo diese Menschen herkommen, sondern Geld, was hier bleibt, damit die Menschen hier aufgenommen werden. Das ist erstens noch zu wenig Geld, aber das ist natürlich ein absoluter Fake, weil das ist nicht Entwicklungshilfe, sondern wir nehmen die auf, die vor Krieg, Bomben, Armut fliehen. Auch das ist eine gefakte Rechnung. Da denken wir, wir wären irgendwie wieder an der Spitze. Not true.
Das wusste ich auch nicht. Oh Gott, du schuldest mir mal mindestens einen abendlichen Wein für all das, was du uns hier antust, wirklich.
Mindestens, ja.
Oh. Argument von dir, bitte.
Ja, liebe 100, ich bin so froh, auch von Ihnen da hinten, die so weit von mir wegstehen. Sie haben so viele Stichpunkte genannt, die auch für die Argumentation, die ich vertrete hier heute Abend, ganz wesentlich sind. Und dieses Argument heißt, man kann ja nicht alle Probleme mit Geld zukleistern, auch wenn sich das super anhört.
Bums, Doppelbums.
Bazooka, Zeitenwende, Sondervermögen.
Ja, Olaf Scholz, den haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Der Mann mit der Bazooka, mit der Zeitenwende und dem Doppelwumms. Er hat seine politische Karriere darauf gebaut, dass er Probleme mit einem großen Sack voll Geld zustellt. Corona, Gasnotstand, Bundeswehr. Es gibt immer nur eine Lösung.
Wumms,
Doppelwumms.
Bazooka, Zeitenwende, Sondervermögen.
Er nennt das Ganze Sondervermögen. Das hört sich sensationell an, aber ist es ein Vermögen? Nein, es ist das Gegenteil von Vermögen. Es sind Schulden, also müsste er es eigentlich Sonderschulden nennen. Und sowas kann man nicht ewig machen, es sei denn, man hat wie Dagobert Duck einen immer gefüllten, sich nachfüllenden Goldspeicher, hat Deutschland nicht. Und deshalb ein Stichwort, was Sie vorhin genannt haben, Prioritäten setzen. Was ist Politik eigentlich anderes als Prioritäten zu setzen? Es immer allen mit Geld irgendwie recht machen zu wollen, da wird es schwierig. Und was wird eigentlich besser mit neuen Schulden? Werden wir wieder sofort blühende Landschaften haben? Würde VW wieder erfolgreiche Autos verkaufen? Oder würde die Ukraine sofort Russland besiegen? Und alles zusammen schon mal überhaupt nicht. Politik bedeutet, ganz wichtig, Prioritäten zu setzen. Und das kennen Sie, das kenne ich aus meinem normalen Leben auch. Weihnachtsliste, die Kinder. Ganz klar, was die sich wünschen, natürlich die PlayStation, das Handy, den Computer, den Fernseher im eigenen Zimmer, alles auf einmal. Und auch Sie, wenn Sie ganz ehrlich sind, so vom Bauchgefühl, ein Auto und einen super Urlaub, das wäre doch klasse, wenn das drin wäre. Ist es aber nicht. Sie müssen abwägen und entscheiden, was ist wichtig, was jetzt gerade nicht. Und das gilt eben nicht nur zu Hause, in der Familie, sondern vor allen Dingen in der Politik.
Man kann nicht alle politischen Probleme mit Geld zukleistern, lautet dieses
schon krass, dass diese eine Seite echt pure Manipulation ist, ne? Also ja. Lauter Strohmänner, Übertreibungen, ja. Mit Gefühlen als, spielen, haben die auch, hat die auch gerade selber gesagt.
Ja, als hätten sie auch keine bessere Lösung für diese Seite gehabt, ne?
Ja, ja, die andere hat wenigstens, also Fakten, irgendwie Schuldenstände, ja. Investitionsrückstände, Autoritätsargumente, ja. Immerhin das. Wenn sie zum Beispiel sagt, renommierte Institute haben ausgerechnet das, und es stimmt, bezieht sie sich auf diese 600 Milliarden, ist von einem gewerkschaftsnahen Institut gemeinsam mit dem IW-Institut der deutschen Wirtschaft arbeitgebernah. Also Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite gemeinsam sagen 600 Milliarden, was das Argument nochmal stärker macht.
Ja.
Aber die Gegenseite wirklich nur Füli und irgendwie ja. Manipulation. Finde ich krass. Eigentlich wäre es lauter, am Ende das aufzulösen, dass man sagt, ah, übrigens, das und das und das waren keine echten Argumente, weil die haben wir mit den und den Manipulationstechniken gearbeitet. Wäre auch nochmal gut für die Debatte, aber naja.
Ja, aber dann würdest du Menschen aufzeigen, dass sie manipuliert wurden und das sich auch in der ganzen auch. Debatte manipuliert. Ja, ja. Ich glaube, dann kriegst du wieder so eine Abwehrhaltung. Ich weiß gar nicht, ja. ob das
aber andererseits sagt man natürlich, also diese Argumente sind irgendwie
valide.
Legit, ja, ja. Valide.
Ja. Ja,
ah, ich sehe schon deinen Punkt. Das ist schon, das, also dann würden keine, da würde niemand mehr kommen, weil dann wird man ja bloßgestellt vor ganz Deutschland.
Ja, der Öffentlich-Rechtliche manipuliert wieder, weißt du, so auch da auch in die
ja,
Richtung.
Ja, 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 I see.
Schwierig.
Aber warum dann so extrem machen? Also
Ich es kommt mir wirklich so ein bisschen vor, als hätten sie keine Lösung für diese Seite gehabt. Das war bei den vorangegangenen Folgen auch ein bisschen besser gelöst, als hätten sie hier in der Redaktion eine sehr eindeutige Meinung gehabt und wären auch nicht drauf gekommen, was denn überhaupt für Argumente so, ja, oder
schon, keine Argumente schon, gefunden, schon, so. Schon das, was auf der Slide steht. Es lassen sich nicht alle Probleme mit Geld zugleistern. Das ist eine Position, die niemand hat.
Ja.
Also klassisches Strohmann-Argument.
Ja.
So.
Argument, lieber 100, jetzt sind Sie wieder gefragt. Wie sehr zieht das, buchstäblich oder auch nicht? Hier ist die Skala wieder von 1 bis 3. Je mehr Sie davon überzeugt sind, melden Sie sich dort an. Und je weniger Sie davon überzeugt sind, stellen Sie sich auf die Felder hier. Bitteschön. Es sieht nach einem differenzierten Bild aus und in genauen Zahlen ist das Ergebnis. 52% von Ihnen sind nicht so ganz überzeugt, aber es hat sich Bewegung gegeben in die andere Richtung. 37% sagen, ja, einfach so mit Geld alles zukleistern, das ist doch auch kein Weg, das können wir nicht machen. Hier in der Mitte sind auch einige, die sich hingestellt haben und sagen, naja, so ein bisschen überzeugt mich das schon, aber noch nicht so ganz, weil sie nicht überzeugt werden wollen von dem Argument oder weil sie dem doch auch was abgewinnen können.
Also ich wünsche mir tatsächlich eine Kombination. Also ich finde um das Wort aufzugreifen, Sonderschulden bräuchte es wahrscheinlich schon, aber halt die Priorisierten. Also die Priorisierung kann man, finde ich, recht schwer rückgängig machen von dem, was so normal ausgegeben wird. Aber wenn man neue Schulden aufnimmt, sollten die besonders stark priorisiert werden.
Mal gucken, wie sich das im Laufe der Sendung noch vielleicht verändert. Schauen wir mal hier drüben. Sie haben gesagt, wen hatten wir denn noch nicht? Schauen wir mal hier. Sie waren ganz außen hier. Ist das nicht ein Punkt, dass man sagt, okay, Sie haben doch zu Hause auch nur ein bestimmtes Budget, das Sie zur Verfügung haben und können auch nicht sagen, ja, das mache ich alles jetzt auf Pump.
Ja, das stimmt. Trotzdem haben mich die Argumente, die jetzt genannt worden sind, leider nicht überzeugt, weil ich glaube, dass wir, zwei Punkte, wir kommen aus einem Investitionsstau, wo sehr viel in den letzten 16, 20 Jahren vernachlässigt wurde. Mhm. Und zusätzlich haben wir das Thema, dass wir momentan vor Herausforderungen stehen, die vor uns, ich glaube, keine Generation und auch keine Regierung, zumindest keine Bundesregierung gehabt hat. Wir haben den Ukraine-Konflikt, wir kommen aus einer Corona-Pandemie heraus, wir haben eine hohe Inflation und dazu noch den Investitionsstau. Also ich denke, sparen, das ist richtig, wir sollen erstmal das ausgeben, was man hat und was man einnimmt. Aber ich glaube nicht, dass es das kompensieren kann, weil wir einen derart großen Investitionsstau haben. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig. Ich glaube, man kann einen Staat nicht wie ein Unternehmen führen. Also nicht gewinnorientiert führen. Also der Staat hat auch einen Auftrag seinen Bürgern gegenüber.
Vielen Dank dafür. Ich frage mal da drüben hier. Ist es nicht auch, dass Politik einfach Prioritäten auch setzen muss? Ich meine, wie ich eben schon fragte, Sie können ja auch nicht einfach sagen, okay, ich gebe jetzt mal über den Durst aus. Ist das nicht auch ein bisschen kneifen, wenn man sagt, wir machen da überall jetzt mit Geld, kleistern wir das zu und dann läuft das schon?
Ja, aber also ich würde sagen, ich gehöre zu der Generation, die dann wieder zurückzahlen muss, die ganzen Schulden. Andererseits hätte ich auch gerne eine funktionierende Schule. Eben. Ich hätte es gerne, dass die Turnhallen nicht zusammenbrechen.
Was sagst du dazu? Weil das kommt ja ganz klar, also das ist ja, also das, was sie gerade sagt, ist ja auch eine Aussage, die von PolitikerInnen kommt oder ich weiß nicht genau, wer es war, aber es haben wir auch so in Talkshow gehört, dieses, das müssen unsere kommenden Generationen, ich will nicht, dass meine Enkel jetzt dann unsere Schulden abbezahlen. Das, daraus kommt ja das hier gerade.
Ja, welche Schulden zahlen wir denn eigentlich gerade zurück, von wem? Wäre meine erste Frage. Und dann merkt man, ja, passiert gar nicht, ändert gar nichts. Haben sich ja auch seitdem jetzt irgendwie nicht irgendwie krass die Steuern erhöht oder sonst noch was, ja, sondern eher sogar im Gegenteil. Und naja, auf finanzieller Ebene gilt erstmal, die 2,5 Billionen Euro Staatsschulden sind 2,5 Billionen privates Geldvermögen. Es werden ja nicht nur Schulden vererbt des Staates, sondern auch die Vermögen. Also je höher die Bankkonten, je höher die Ersparnisse in der Privatwirtschaft, desto mehr kann man an die nächste Generation auch weitergeben. Und deswegen, das Argument ist Quatsch. Das ist immer nur so einseitig, genauso wie dieses Sonderschulden-, Sondervermögen-Argument. Man guckt immer nur auf die Schulden und rechnet das runter irgendwie pro Kopf und was heißt das irgendwie? Aber erstens werden Staatsschulden nicht auf null reduziert. Apropos, würden sie reduziert auf null, ne? Wenn man jetzt die Schulden auf null stellen wollte, müsste der deutsche Staat uns 2,5 Billionen Euro vom Konto räumen. 2,5 Billionen Euro mehr über Steuern und Abgaben aus der Wirtschaft rausziehen, von unseren Konten nehmen, als er ausgibt. Wer ist dafür? Wer soll 2,5 Billionen Euro ärmer werden? Niemand würde aufzeigen.
Den gar nicht so gut nehmen.
Ja, und im Monopoly-Spiel ist das so, als würde man sagen, die Monopoly-Bank gibt jetzt kein Geld mehr über Los aus, zieht aber weiterhin so viel Geld ein, bis die Brettspieler gar nichts mehr haben. Dann ist auch die Schuldenuhr der Monopoly-Bank auf null. Cool. Heißt aber, die Brettspieler haben kein einziges Scheinchen mehr vor sich. Will man das? Im Monopoly-Spiel würde niemand das wollen. Und deswegen ist dieses, die Schulden müssen ja wieder abgebaut werden und so weiter. Es kommt alles aus der falschen Denke her. Und naja, die einfachste Antwort ist, nicht nur Schulden werden vererbt, sondern auch Vermögen. Also gleicht sich aus.
TU in Berlin nicht zusammenbricht, dass die Bahn pünktlich fährt. Und ich habe mich auch so von vorhin, was noch so nachsagt, als Sie angesprochen haben, Außengrenze und Innengrenze können wir nicht beides haben. Aber Investitionen, die in die Sicherung der Ukraine fließen, bedeuten die nicht auch, dass es uns besser geht, dass wir sicherer sind? Dafür kann man doch auch Geld ausgeben.
Mhm. Ein Satz noch, wenn wir bei Talkshows sind. Die Talkshow-Moderatoren fragen auch nie, wenn jemand sich da hinsetzt und sagt, er will sparen oder er will Schulden abbauen. Fragen nie, wer soll denn dann ärmer werden? Wer soll denn dann weniger Geld bekommen? Aber das ist die einfache Logik, die 1:1 daraus folgt. Sondern wer das sagt und sagt, ich will weniger Schulden, der wird dann da geframed als Schützer, Verteidiger des Steuergeldes. Ja, als was Positives.
Für den kleinen Mann.
Ja, obwohl de facto die Wirkung ist, er macht irgendwen ärmer. Und ich würde gerne mal erleben, man fragt einen Christian Lindner, wenn er das sagt, oder einen Friedrich Merz, Sie wollen nächstes Jahr 20 Milliarden sparen. Wer soll denn 20 Milliarden weniger bekommen? Sie wollen den Schuldenstand reduzieren. Wem wollen Sie denn Geld vom Konto räumen?
Aber warum passiert
das
nicht?
Die würden ganz verdutzt gucken.
Ja, aber das wäre doch, aber warum sagt das keiner der ModeratorInnen?
Ja, weil die selber nicht in dieser makroökonomischen Logik denken, dass das daraus folgt, sondern die denken nur, okay, weniger Staatsschulden gleich gut. Das hat er jetzt gesagt. Punkt gemacht. Ja? Maischberger bei Merz, was du eben hattest. Punkt gemacht, hat sie ihm gesagt. Ja, fertig. Gesteht sie ihm das einfach zu. Er muss aber nur das Buzzword erwähnen und gleich ist, okay, jetzt hat er den Punkt gemacht, kennen wir ja alle weiter. Es wird nicht hinterfragt.
Aber warum? Also da sind doch riesige Redaktionen hinten dran mit einem geballten Wissen, so das, was ich immer so sehr beneide, was ich nicht habe.
Ja.
Also.
Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so sehr geballtes Wissen ist. Ich meine, die Tagesschau hat 12 Tage gebraucht, um Markus Söders Lüge zum Bürgergeld beim Joska in einem Artikel wieder einzufangen, als er gesagt hat, eine vierköpfige Bürgergeldfamilie hat mehr, als wenn da jemand Bäcker, Arzthelferin oder sonst
Twitter
was ist.
Das schafft Twitter in 10 Sekunden.
Ja. Ich meine, also.
Schwierig.
Ja. Nein, und also, man bleibt bei dem, was als Konsens sich etabliert hat. Und das ist in dem Fall, ja, Staatsschulden sind irgendwie schon nicht gut. Klar, im Moment muss man ein bisschen investieren. So. Und in diesem Rahmen ertastet man das so ein bisschen, fragt so ein bisschen. Aber nicht darüber hinaus, nicht grundsätzliche Fragen. Es wurde auch noch nie ein Finanzminister in Deutschland gefragt, wie Geld eigentlich entsteht. Wäre auch mal eine spannende Frage, wie man das beantwortet. Also wenn Christian Lindner sich da hinsetzt und sagt, ja, man kann ja nur verteilen, was vorher erwirtschaftet wurde. Oder sich hinsetzt und sagt, der Staat hat ja kein eigenes Geld. Ja, woher kommt das Geld denn? Und da wird er in so einem in Englisch sagt man Infinite Regress, also in einem so einem Kreislaufargument landen, nämlich, naja, die Steuerzahler haben das von ihrem Arbeitgeber. Ja, die gehen arbeiten, kriegen Geld und dann zahlen sie davon Steuern. Ja, und woher haben es die Arbeitgeber? Ja, von den Kunden. Und die Kunden wieder von den Arbeitgebern. Die Arbeitgeber wieder von den Kunden. So, und dann gibt es aber keinen Anfang. Henne-Ei-Problem, wo fängt das an? Ja, wäre mal ganz lustig. Aber ja, passiert leider nicht, ne?
Ja, kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber es
wäre mal spannend. Also, es wäre spannend, ja.
Vielleicht überrascht uns ja der nächste.
Vor allem auch besser als die ganzen Themen 730. Mal durchzukauen. Ich meine, beim Bürgergeld sieht man das noch krasser. Immer wieder wird die Frage gestellt, als wäre sie neu, ja, lohnt sich Arbeiten denn noch? Ja. So, wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren in Talkshows durchgespielt. Und trotzdem wird das einfach immer wieder gefragt, als wäre das noch die interessante Frage.
Ja.
Und falls jemand die letzten anderthalb Jahre nicht eingeschaltet hat in Talkshows, jetzt ist die Chance da.
Ja, ich fühle das, ich sage das auch jedes Mal, aber man regt sich dann jedes Mal gleich wieder drüber auf und der nächste Talkshow wird dasselbe wieder besprochen mit denselben Bullshit-Argumenten. Also es wird auch, ich bin gespannt, ob im Wahlkampf irgendwas Neues noch mit rauskommt. Ja. Aktuell sieht es nicht danach aus.
Leider nein.
Aber wenn man das Geld nicht hat oder das woanders auch benötigt wird?
Ja, dann sind Schulden aber gerechtfertigt.
Das ist Ihre Position. Frag noch einmal hier. Sie haben sich hier draußen hingestellt. Das heißt, da ist zu wenig Mut bei den Politikern zu sagen, sorry Leute, so müssen wir das jetzt machen und wir können nicht alles haben.
Wenn ich Wirtschaftsunternehmen jetzt sponsere, sage ich mal so, das heißt ja noch lange nicht, dass sie hier auch bleiben. Wichtig ist doch auch, dass die Wirtschaftsunternehmen eine verlässliche Grundlage haben, auch von der Gesetzgebung her, von der Bürokratie her, um hier freiwillig zu investieren, nicht um irgendwelche Fördergelder abzuschöpfen.
Vielen Dank für Ihre Haltung. Und damit ist es Zeit für die nächste Runde von Argumenten und das hat Linda.
Ja, und mein nächstes Argument heißt, Sparen geht auf Kosten unserer Zukunft. Und das geht nirgendwo besser zu zeigen als an diesem schönen Ort hier.
Oh Gott,
kommen Sie gerne mal mit. Das ist eine Schultoilette, wie es sie in Deutschland überall gibt. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal an so einem schönen Ort waren. Ich finde, man weiß eigentlich schon förmlich, wie es riecht, oder? Liebe Zuschauerinnen zu Hause und liebe Zuschauer, einfach nochmal die Fantasie ein bisschen anregen, dann sind Sie mittendrin. Ja, und jetzt schauen Sie sich gerne mal um. Schloss geht nicht, Klopapier gibt es auch nicht, warmes Wasser nicht, Seife nicht. So, wenn Sie jetzt denken, das ist übertrieben, Wir haben uns beim Bau dieser Toilette beraten lassen und zwar von der German Toilet Organization. Das ist ein Verein, Sie lachen, der sich für saubere Toiletten einsetzt. Jetzt könnte man sagen, scheiß Job. Ich sage Ihnen aber, gut, dass es sie gibt, denn die machen auf diese Missstände aufmerksam. Wenn Sie sich die Fotos hier hinten einmal angucken, das sind echte Fotos aus deutschen Schulen, wie es sie gibt. Das sind keine Übertreibungen. So sieht es viel schlimmer an deutschen
aus.
Schulen aus.
Das ist ja das noch ist alles human.
Die Realität. So, und die Menschen von dieser deutschen Toilettenorganisation, die wollten sich eigentlich für saubere Toiletten
vor allem
in
armen
Ländern,
ne,
einsetzen, bis sie dann gemerkt haben, hier bei uns stinkt's zum Himmel. So, und die haben in diesem Jahr eine kleine Umfrage gestartet. Mit der Uni Bonn haben sie Schülerinnen und Schüler in Berlin befragt. Und das hier ist das Ergebnis und das ist wirklich erschreckend. 42% der Schülerinnen und Schüler sagen, es stinkt immer, immer, immer auf Schultoiletten und zwar nach Urin. So.
Nach was?
Dann gibt es noch eine schöne Zahl. 50% sagen, wir wollen gar nicht erst auf solche Toiletten gehen und versuchen es einfach zu vermeiden. Und auch noch eine sehr interessante Zahl. 25% der Kinder und Jugendlichen sagen, ich esse extra weniger und trinke extra weniger, damit ich nicht auf solche Stinktoiletten gehen muss. Oh, das ist wirklich, wirklich traurig. Und das beschreibt eine Schulsprecherin aus Köln so.
Die Fünfer, die kommen meistens zu mir und sagen, ich gehe da nicht drauf, weil das so unhygienisch ist. Und ich weiß, manche weinen sogar, weil die dann so lange aushalten müssen.
Das sind die Zustände in einem Land, in dem Bildung der wichtigste Rohstoff für die Zukunft ist? Ernsthaft? Ich habe noch ein anderes schönes Beispiel für Sie. Und zwar schauen wir uns mal das Kantinenessen in einer Schule in Frankfurt an. Wow, eine kleine Kartoffel mit Quark. Jetzt stellen Sie sich irgendwie 15-, 16-Jährige vor, die in der Pubertät wachsen. Die werden sicherlich davon nicht satt. Ich kann Sie beruhigen, der Caterer, der hat den Job inzwischen nicht mehr.
Sorry, aber in meinem Chat wird einfach von einem Schulsozialarbeiter, Ben, du bist Schulsozialarbeiter, oder? Vorgeschlagen, dass man ja Vapes wieder erlauben könnte auf Schultoiletten. Dann wird es nicht so nach Pinkel riechen. Oh, Ben, please. Finde ich nicht gut. Ja. Ich bin gespannt, was der Endpunkt jetzt sein, wird. Einfach ein bisschen mehr kiffen auf Toiletten, dann wird's vielleicht ein bisschen weniger riechen. Oh
Gott. Aber wir haben noch ein ganz, ganz anderes Problem. In den nächsten 10 Jahren fehlen uns 68.000 Lehrerinnen und Lehrer. Und hier dieser Traum von der Ganztagsbetreuung bleibt leider auch nur ein Traum. Und auch im internationalen Vergleich geben wir viel zu wenig aus für Bildung. Und deswegen wundert es auch nicht, dass wir im PISA-Ranking immer weiter auf die unteren Plätze fallen. Und es wundert dann auch nicht, dass die Länder, die in Bildung investieren, in diesem Ranking immer weiter oben sind.
Ich habe auch PISA mitgeschrieben. Da war ich so in der 7. Klasse oder so. Da haben wir richtig, richtig schlecht abgeschnitten. Und dieses PISA mitzuschreiben war wirklich übel deprimierend, weil es schon so drauf ausgelegt ist, dass du niemals fertig wirst und einfach nur schreibst und schreibst und schreibst, kriegst niemals Ergebnisse. Keine Ahnung, wie ich abgeschnitten habe. Aber es war richtig deprimierend, als Schüler mitmachen zu müssen.
Ja, also, glaube ich. Diese Tests, die einen bis ans absolute Maximum führen sollen und nie enden, wo man immer das Gefühl, oh, war Schrott.
Ja, ich weiß nicht, was das soll. Du kriegst so einen Katalog vorgelegt und dann, ja, hast eine Stunde, mach mal irgendwas damit. Auch furchtbar deprimierend.
Deswegen, was wäre eigentlich mit so einem Sondervermögen für Bildung? Also wie diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, das für die Bildung,
das ist auch völlig unterschiedliche Töpfe. Das wäre doch mal eine was ist denn das für ein Vergleich? Wie kommt man denn da drauf?
So lautet das Argument von Linda. Spahn geht auf Kosten unserer Zukunft und wir brechen den Rhythmus jetzt mal so ein bisschen, statt jetzt direkt sie darüber abstimmen zu lassen. Hören wir uns mal.
100 Milliarden klingt auch viel, aber wir geben jedes Jahr, ich glaube, gesamtstaatlich mehr als 200 Milliarden in das Bildungssystem. Also einmal 100 Milliarden mehr ist gar nicht so ein krasser Aufwuchs. Mhm. Das ist ein bisschen ernüchternd, weil man merkt, was da eigentlich grundsätzlich fehlt. Ja. Und vor allem Lehrer kann es ja nicht mit einmal im Sondervermögen bezahlen. Also muss halt dauerhaft mehr Geld ausgeben. Und da merkt man auch, dass die Position, Schulden nur für Investitionen machen, schon ans Limit kommt. Denn Lehrer anzustellen sind Personalausgaben, haushalterisch keine Investitionen, sondern Konsumausgaben. Heißt, wenn man die Schuldenbremse so reformiert, dass man sagt, Investitionen klammern wir aus oder erlauben wir darunter, wie auch immer man das macht, bringt das nichts für mehr Lehrer, mehr Erzieher, mehr Pflegekräfte, was auch immer.
Ich glaube, das ist ein elementarer Punkt, der gerade da auch fehlt. Also das ist ja eine elementare Erklärung, die gerade den Leuten, die da jetzt abstimmen müssen, die davon keinen Plan haben, nichts bringen.
Also das da wird jetzt suggeriert, einmal Sondervermögen, dann haben wir Lehrer, saubere Schulen und irgendwie Glasfaseranschluss und irgendwie einen per Hologramm übertragenen Lehrer in der Klasse stehen.
Das ist so eine Stammtischfrage gerade, ne? So ein Stammtischniveau.
Mal die Gegensätze zu diesem Argument an und danach werden wir dann insgesamt abstimmen. Also, Anna, bitte du als Nächstes.
Ja, das Argument mit der Zukunft und den nachfolgenden Generationen kann man nämlich auch genau andersrum sehen. Die Argumentation kann auch lauten, Schulden gehen auf Kosten der Zukunft. Und gucken Sie mal, was unsere Jugend so erbt.
Schau her, meine Liebe, was ich für dich angesammelt habe. Das ist für dich.
Ja, es ist ein wunderbares Sparbuch, aber was da drin ist, hat ein dickes Minus. Minus 29.500 Euro. Und zwar erbt diese Schuldensumme jedes Baby, was in Deutschland auf die Welt kommt. Pro Kopf 29.500 Euro. Was sagen dazu eigentlich junge Leute, zum Beispiel Berufsschüler aus Hilden?
Ja, merkt man jetzt, wie krass fake das ist. Gegenteil ist der Fall. Es müsste grün sein und ein Plus. Denn wenn der Staat 29.500 Euro pro Kopf mehr ausgegeben als eingenommen hat, sind die ja wohin geflossen, liegen irgendwo auf Bankkonten. Also es ist das komplette Gegenteil wahr. ARD-Journalisten sind mit einfachster Buchhaltung überfordert. Die sollte selber nochmal in die Berufsschule gehen und die jetzt gerade da diese Umfrage gemacht hat. Ist wirklich, wirklich bitter. Das ist nicht mal gefühlsmäßig, sondern das ist einfach, das Vorzeichen ist einfach falsch. Ja, das ist wie Erde ist eine Scheibe und Erde ist rund. Wasser ist heiß und kocht oder welche Temperatur hat Wasser, wenn es kocht? Ja, minus 10 Grad oder was? Das ist das, was die gerade sagen.
Okay, aber man könnte ja argumentieren, dass genau diese Argumente auch eingeworfen werden, auch von Politik, auch von Medien, auch von Stammtisch. Genau damit argumentieren ja Menschen. Aber man lässt es ist keine Aufklärungsshow, es ist eine Meinungsshow, weißt du? Dann ist es so ein.
Du hast recht.
Auch wenn da vielleicht ein grober Fehler unterlaufen. Aber es passt halt in das Meinungsmedium.
Ja. Aber so ein Vorzeichenfehler finde ich dann nochmal eine andere Dimension. Also ist halt
schon, aua. Ja.
29.500 Euro Schulden.
Unangenehm.
Pro Kopf. Das ist sehr, sehr, auf jeden Fall sehr viel Geld.
Oh, damit sind die auf die Straße gegangen.
30.000 Euro Schulden, das ist ja wild. Wenn man 18 wird, was ich ja vor kurzem geworden bin, ist schon eine Menge.
Also meine ersten Gedanken dabei ist so, wie haben sie das veranstaltet?
Es war auf.
Ich würde dasselbe sagen, ne, wenn die mich so fragen würden. Ich könnte das nicht einordnen auf der Straße.
Die Älteren können sich einen schönen Ruhestand machen. Irgendwann, hoffentlich in langer Zeit, sind sie halt nicht mehr. Und dann haben wir die Schulden übernommen von denen und müssen dafür sorgen, dass die abbezahlt werden.
Ja, ist unfair, weil ich ja noch nicht wirklich was in meinem Leben gemacht habe.
Wenn jeder im Staat Schulden hat, dann kann man ja nichts mehr aufbauen.
Pro Kopf 29.500 Euro Schulden. Heißt zusammengerechnet 2.500 Milliarden Euro Schulden. Und Sie kennen diese wunderbare, schön schreckliche Uhr, die Schuldenuhr vom Bund der Steuerzahler. Da steht sie. 2,5
Aber Maurice,
Billionen
vielleicht wird ja der Bund der Steuerzahler gleich eingeordnet.
Unsere Staatsschulden hoch im Moment. Und Sie sehen, während ich
ganz
rede,
bestimmt.
Es tickt und tickt und läuft weiter. Was ist daran aber eigentlich so schlimm? Man könnte sagen, ja gut, jetzt haben wir diese Schulden, na und? Aber Schulden sind da und kosten Geld. Nicht nur, wenn man sie zurückzahlen will, sondern auch die Zinsen. Und es ist jetzt schon so, dass unsere Bundesregierung jeden 10. Euro für Zinsen ausgibt. Heißt im Haushalt dieses Jahr 37 Milliarden Euro, die eben nicht zur Verfügung stehen, damit wir unsere Straßen und Infrastruktur wieder aufbauen können, die nicht für Klimaprojekte zur Verfügung stehen und auch nicht, um Lehrerinnen und Lehrer einzustellen. Wir haben natürlich viele Krisen und Sie haben das vorhin immer wieder gesagt. Was sind denn das für Krisenzeiten? Natürlich Corona, natürlich der Krieg, aber glaubt nicht jede Generation, sie lebt in extremen Krisenzeiten. Und wer von Ihnen weiß denn, ob es nicht in 20, 30, 40, 50 Jahren noch schlimmer kommt? Wenn wir heute die Krisen mit Schulden bezahlen, dann hat doch die nachkommende Generation überhaupt kein Geld mehr, um selber ihre Krisen zu meistern. Um Scholz zu zitieren, wie können die dann einen Wumms oder eine Bazooka rausholen? Mein Argument lautet, Schulden lähmen die kommenden Generationen und Schulden sind deshalb nichts für die Zukunft.
Vielen Dank, Anna, und vielen Dank, Linda, für die beiden Seiten dieser Medaille. Und jetzt, liebe 100, können Sie sich dazu verhalten. Schulden gehen auf Kosten unserer Zukunft. Wenn Sie sagen, ja, das ist so, dann verzeihen Sie sich hier auf dieser Seite. Wenn Sie sagen, nein, dann eben auf der anderen Seite. Bitte einloggen, und zwar jetzt.
Die bösen Zinsausgaben sind ja auch mal so ein Ding, ne, dass das immer gebracht wird. Oh Gott. Erstens, sie sind künstlich hochgerechnet. Das Finanzministerium selber sagt, wenn sie, ist ein bisschen zu kompliziert zu erklären, woher das kommt, liegt daran, dass die noch immer Staatsanleihen verkaufen, die keine Zinsen bringen und deswegen Verluste beim Verkauf machen. Und deswegen sind die Zinsen so krass gestiegen. Das Finanzministerium sagt, selbst wenn man das über die Laufzeit der Anleihen strecken würde und nicht diese Auktionsverluste hätte, wären das 17 Milliarden Euro weniger, also nur 20 statt 37 Milliarden. Aber egal. Trotzdem gilt, Zinsausgaben sind Zinseinnahmen von wem anders. Und wer bekommt die Zinsen? Die Leute, die die Staatsanleihen halten. Banken, Zentralbanken, Rentenversicherungen, Fonds. Das sind deren Einnahmen. Ich meine, ich will denen auch kein Geld geben, ich bin dafür, aber dafür zu sagen, wir geben jetzt kein Geld mehr aus, damit die irgendwie keine Zinsen an die überweisen, auch ein schräges Argument. Und warum müssen wir überhaupt Zinsen zahlen? Es liegt nur daran, weil wir dem Staat aufoktroyiert haben, du musst Staatsanleihen verkaufen an private Banken, Und die müssen wiederum mit Geld, was sie dann von der Zentralbank aus dem Nichts bekommen, bezahlen. Und diese privaten Banken sollen darauf achten, dass der Staat quasi sich nicht überschuldet. Diesen Disziplinierungsmechanismus hat man. Eigentlich, wenn man über Geld ganz einfach nachdenkt, könnte der neue Finanzminister Jörg Kukies, sein Konto einfach überziehen, das auf dem Konto minus 2,5 Billionen steht und einfach quasi das Geld so ausgeben, ohne Anleihen zu verkaufen. Da wären zwar die Banken und die Finanzmärkte ziemlich sauer, aber die Leute würden ein bisschen besser verstehen, was man sich leisten kann und was nicht. Und man hätte diese Zinsausgaben nicht. Und letztes Infonugget, ein Drittel der deutschen Anleihen liegen bei der Zentralbank. Die Zentralbank gehört den europäischen Staaten. Wenn die Zentralbank Gewinne macht durch diese Zinseinnahmen, schüttet sie die wieder aus. Das heißt, das ist rechte Tasche, linke Tasche. Wir zahlen Zinsen auf die Anleihen, damit macht die Zentralbank Gewinne und schüttet sie uns wieder aus. Mhm. Ja, Mensch, darüber sollten wir uns mal ganz dringend aufregen, dass das so passiert.
Dann wollen wir mal schauen, wie Sie sich aufgestellt haben. 69% von Ihnen sagen, ja, Sparen ist das Problem, das geht auf Kosten unserer Zukunft. 26% sagen, nee, Schulden sind es eher. Sie haben sich hier direkt in der Mitte vor dem Klo positioniert. Ja. Haben Sie solche Erfahrungen schon gemacht?
Ja, die habe ich schon gemacht, aber da bin ich auch der Meinung, was die Toilette angeht, da sind die Schüler vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Die achten vielleicht das, was ihnen geboten wird, nicht. Und Schulden zu machen, wo ich weiß, dass die jetzt da sind und verzinst werden und wieder verzinst werden und nie wieder erwirtschaftet werden, das ist für mich absoluter Irrsinn. Ich sag mal,
Sie sind hin und her gerissen. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Ich bin selbst.
Dieser Hint im Nebensatz, selten die vier Generationen vor Ihnen halt mal aufpassen müssen auf der Toilette. Ich musste bei den Toiletten die ganze Zeit an meine alte Kita denken, die seit 40 Jahren, seit 1960 haben die kein neues Mobiliar oder sonst irgendwas bekommen. Aber die Kids, die 3-Plus-Jährigen hätten da auch einfach mal ein bisschen besser aufpassen können. Das ist so eingestreut, so völlig Nonsens, ey.
Ständiger Landwirt.
Okay. Why? Also das heißt, auch als Landwirt ist man ja auf Subventionen angewiesen oder sie bekommen welche vermutlich, wo ja auch Steuergelder dann reinfließen.
Da muss ich aber sagen,
die sind okay.
Die Steuergelder, die wir kriegen, also ich würde liebend gerne auf diese Subvention verzichten und so wirtschaften, wie ich das möchte, anstatt diese Subvention so zu nehmen, wie ich sie bekomme, weil ich kriege dafür Hunderte von irrsinnigen Auflagen, die mir nur Geld kosten,
Also sind Sie auch nicht ganz zufrieden mit dem, wie es gerade läuft?
Nee, absolut nicht.
Vielen Dank für Ihre klare Meinung. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen ist denn Lehrer oder Lehrerin da vorne? Ich frage mal hier. Haben Sie solche Zustände auch schon mal erlebt?
Ich habe so viele Lehrer im Freundeskreis, ne? Das ist alles völlig
erlebt,
dann.
Ja.
Und wie geht das dann an der Schule mit der Stimmung diesbezüglich?
Also ich denke, die Schilderung war schon ganz gut, aber ich denke auch, man muss das differenzierter betrachten. Also das wäre ja jetzt herumlockern an den Symptomen, wenn man nur die Reinigungskräfte erhöhen würde. Also das hat schon auch viel mit Erziehung zu tun und Erziehung hat was mit Lehrkräften zu tun und die kostet natürlich Geld.
Hier drüben war auch eine Lehrkraft, darf ich mal fragen. Das heißt, Sparen geht auf Kosten unserer Zukunft, sagen Sie, es überzeugt mich absolut. Wir haben auch gesehen, es fehlen bald ganz, ganz viele Lehrstellen, sind unbesetzt, es fehlen viele Lehrkräfte.
Ich warte nur darauf, dass der erste Vorschlag, dass man ja Projektwoche machen könnte, wo die SchülerInnen einfach ihre eigenen Klos renovieren oder so. Ich wette, das kommt gleich noch, ich sag's dir, ich kündigte das.
Jetzt, Erfahrung, dass sich das schon auswirkt?
Also ich bin Lehrkraft für Pflegeberufe, also quasi an einer Berufsschule. Und bei uns ist der Stellenschlüssel noch ganz gut, Gott sei Dank. Allerdings bin ich auch Mutter von 3 Kindern und meine älteste Tochter ist gerade eingeschult worden. Und auch da erzählt sie mir teilweise bei der Grundschule, ich war heute in der Vertretungsklasse, weil die andere Lehrerin krank war. Viele Lehrer gehen in Rente und die Schultoiletten sahen tatsächlich vor 20 Jahren, als ich in der Schule war, genauso aus. Von daher gibt es da definitiv einen Investitionsstau und ich möchte einfach, dass meine 3 Kinder eine gute Schulbildung haben können, dass die sich auch in der Schule wohlfühlen können und sich nicht darüber Gedanken machen zu müssen, esse ich und trinke ich jetzt was, damit ich eventuell auf Toilette gehen kann oder nicht. Also das sollte nicht Priorität sein in der Schule.
Sollte man eigentlich meinen, ist eine Selbstverständlichkeit. Ne? Mhm. Du, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, wie wäre es, wenn wir auf die vorspulen, dass wir das Ende nochmal mitnehmen
auf
können?
Auf die Lösung. Ja, ja.
Genau, die Lösung.
Spul gerne vor, ja.
Abstimmen und sich positionieren, haben beide Seiten, Linda und Anna, nochmal die Gelegenheit zu einem Schlussplädoyer.
Perfekt.
Jeder dafür hat 60 Sekunden
Wahnsinn.
Zeit.
Ja.
Und Linda, du beginnst.
Gerne. Tja, ich würde sagen, wir Deutschen, wir sind schon ein komisches Volk. Selbst wenn unser Land buchstäblich zusammenbricht, die Brücken einstürzen, die Schulen vergammeln, wir tasten uns von der Schuldenbremse nicht weg. Wir halten daran fest, selbst wenn sogar die Regierung darüber zusammenbricht. Während andere Länder in die Zukunft investieren, bleiben wir beim Modell schwäbische Hausfrau. Und das ist ein Problem, weil wir zum politischen Außenseiter werden. Wir verpassen irgendwann den Anschluss. Wir lassen unsere Wirtschaft im Stich, während unsere Konkurrenten China und Amerika Schulden aufnehmen und Milliarden in die Industrie pumpen. Und wir könnten uns ja Geld leihen und das günstig wie kein anderes Land. Das ist absurd. Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Wir riskieren unsere Sicherheit. Wenn wir in einer Welt, in der Wladimir Putin und Donald Trump den Ton angeben, nicht irgendwann bald in Verteidigung und Eigenständigkeit investieren, dann haben wir bald noch ganz andere Probleme als nur ein Haushaltsloch.
Vielen Dank, Linda, für dieses Schlussplädoyer. Und natürlich hat jetzt auch Anna 60 Sekunden für ihr Schlussplädoyer. Bitte sehr.
Auf jede Krise, auf alle Probleme immer mit neuen Schulden zu reagieren, das ist keine Politik, das ist Verweigerung von Politik. Denn am Ende bedeutet es nicht anders, als Probleme in die Zukunft zu verlagern. Wie es aussieht, werden wir unseren Kindern und Enkeln genug Krisen überlassen. Das Klima, die unsichere Weltlage und wer weiß, was da in den nächsten Jahrzehnten noch dazu kommt. Das heißt, auch jede Milliarde, die Sie wieder für Zinsen bezahlen müssen, fehlt Ihnen dann, um die eigenen Krisen zu bewältigen. Keine Schulden zu machen, das bedeutet ja, ungemütliche Entscheidungen treffen zu müssen. Will ich mehr Geld für die Bundeswehr? Will ich mehr Geld für die Renten? Möchte ich weniger Bürgergeld ausgeben oder möchte ich mehr Geld von den Reichen haben? Darüber darf und muss und soll man hier in Deutschland diskutieren. Darüber kann man auch unterschiedliche Meinungen haben. Aber es muss Entscheidungen geben. Das Ganze zu verlagern, ist die Verweigerung von Politik.
Vielen Dank, Anna, für dieses Schlussplädoyer. Und ja, liebe 100, jetzt sind Sie gefragt. Wir erinnern uns, die ursprüngliche Frage dieser Sendung lautete, sind mehr Schulden die Lösung? Ja oder nein? Wenn Sie denken, ja, das sind sie, dann können Sie sich hier auf dieser blauen Seite positionieren in die Felder. Wenn Sie meinen, nein, das sind sie auf keinen Fall oder vielleicht doch eher, dann haben Sie hier die Felder 1-3 oder Sie können nach wie vor auch unentschlossen neutral sein, hier in der Mitte. Bitte jetzt. Sind mehr Schulden die Lösung? Ja oder nein? Das ist die Frage. Da haben Sie sich positioniert. Sie haben Argumente für die eine und für die andere Seite gehört in dieser Sendung. Und am Schluss ist Ihr Votum wie folgt ausgefallen. 68% von Ihnen sagen, ja, mehr Schulden müssen wir machen in diesen Zeiten. 27% von Ihnen sagen, nein. Und jetzt ist es natürlich interessant zu sehen, ob sich im Laufe dieser Sendung etwas verändert hat. Und deswegen blicken wir jetzt mal auf das Bild, das wir zu Eingangs hatten und wie Sie dort sich positioniert hatten.
Ja, Maurice.
Oben ist das Bild zu Beginn der Sendung. Da haben 21% von Ihnen gesagt, nein, Schulden sind keine Lösung und 70% ja. Das hat sich so ein bisschen differenziert. Mehr von Ihnen glauben jetzt, dass nein, Schulden sind keine Lösung. Ein paar weniger glauben, dass Schulden die Lösung sind. Also, da hat sich doch etwas getan. Und einige sind immer noch unentschieden.
Wir haben nur die Neutralen
verloren.
Das ist ja
auch eine knifflige Frage, bei der man sich hier entscheiden muss. Ich möchte gerne mal wissen, wer von Ihnen hat denn vielleicht sich am meisten verändert? Oh, da ist jemand ganz rausgegangen. Darf ich Sie mal fragen?
Hast jemand aus dem Studio gelaufen?
Und nach den zwei ganz guten Argumenten, zum einen habe ich gehört, dass 70-80% der Bevölkerung den Staat für überfordert halten. Zum anderen haben wir gehört, dass die Schultoiletten vor 20 Jahren so ausgesehen haben. Das heißt, wir haben staatliche Strukturen, die überfordert sind, die schon seit Jahrzehnten schlecht wirtschaften. Und wenn wir noch 600 Milliarden Euro nehmen, dann haben wir dieselben überforderten Strukturen mit 600 Milliarden Euro.
Und deswegen sind Sie überzeugter als vor der Sendung. dass Schulden nicht die Lösung sind.
In der Tat.
In der Tat.
In der Tat. Er kann es selbst nicht glauben. Er kann es selbst nicht ganz glauben, der Moderator.
Er hat einfach das Vertrauen in den Staat in dieser Sendung komplett verloren. Wenn man ihn jetzt gefragt hatte, sollte der Staat überhaupt noch Geld haben? Nein, auf gar keinen Fall.
Lass einfach wenigstens langsam Anarchie. Runtergehen. So bis ja. Ein bisschen.
Er ist jetzt für Anarchie.
Oh Gott.
Ja, wild. Oh, ja, Scheiße. Wilder Take. Ich habe jetzt erst gedacht, da ist jetzt jemand dabei, der sagt, oh, die Eingangsfrage habe ich falsch verstanden.
Ja, hatten wir auch schon, ne? War auch schon. Es war jemand schon dabei, der auf einem völlig falschen Feld stand, weil er es nicht gecheckt hatte.
Oh Mann. Mhm. Da haben sich ja doch die meisten dann aufgestellt hier in dieser Ecke und weniger Veränderungen gegeben. Hat sich denn hier so ein bisschen, darf ich Sie fragen, warum Sie hier stehen geblieben sind?
Ja, ich hatte auch die Bildung gesehen und habe gesagt, genau das sind die Punkte, in die wir investieren müssen. Da kommen wir auch nicht dran vorbei, weil für die Bildung letztendlich dann auch alle weiteren Einnahmen verantwortlich sind. Also jeder, der dann da letztendlich gut ausgebildet mitmachen kann und die Wirtschaft fördert, ist am Ende des Tages natürlich dann auch derjenige, der das Geld mit reinbringt.
Selbst wenn man es ganz eiskalt durchrechnet, was Bildungsinvestitionen bringen, geht das sogar auf, die haben eine krasse Rendite. Also jeder Euro, den man reinsteckt, bringt dann 1, noch was Euro an zukünftiger Wirtschaftsleistung, Steuereinnahmen und so weiter. So sollte man nicht über Bildung nachdenken. Please not, aber selbst aber wenn.
Ich habe ähnlich argumentiert, als ich mit den Generalsekretären da beim Debattle saß vor 2 Jahren und dann nochmal im Jahr drauf. Da haben wir das auch ausgerechnet und auch vorgerechnet, was es bringt, in die Gamesbranche zu investieren. Ja. Auf verschiedenen Ebenen. Und dann war im ersten Jahr war es ein, okay, wir machen was. Dann saßen die nächstes Jahr wieder auf der Bühne. Ja, haben wir nicht gemacht. Und im dritten Jahr hieß es, ja, wir machen das Format einfach nicht mehr. Es war so, also selbst damit, selbst zu sagen, hey, schau mal, das, was du reinsteckst, kriegst du mehrfach wieder raus. Bewiesenermaßen. So, es ist eine Rechnung, die aufgeht. Das kam gar nicht an. Und ich dachte, das wäre so das stärkste Argument, zu sagen, ey, da liegt ein Markt, der ist krass eigentlich. Nee. Und wir kriegen es ja nicht mal bei Bildung hin. Ist schon... Oh, das ist sehr deprimierend heute. Ja.
Und deswegen Einnahmen und Ausgaben gut betrachten.
Vielen Dank. Darf ich Sie auch fragen? Sind mehr Schulden die Lösung? Sie sagen ja, aber nicht so hundertprozentig.
Ja, ich sage deswegen nicht so hundertprozentig ja, weil ich das Argument der Reichenbesteuerung auch nicht von der Hand zu weisen finde. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass wir in Sicherheit investieren, dass unsere Polizisten besser ausgerüstet werden und so weiter. Es gibt so viel zu tun, auch um unsere Kinder sicherer zu machen und
Das kostet alles Geld
und das kostet irgendwie auch
aber
ein bisschen.
Aber wir haben eine Menge Geld.
Ja, wir dann schon. Her damit.
Das heißt, Sie glauben auch nicht, dass das Geld, das wir da haben, dass das ausreicht?
Nicht unbedingt und letztendlich ist die Schuldenbremse ein bürokratisches Problem. Klimawandel, Krieg, das sind existenzielle Probleme. Das kann man nicht miteinander vergleichen.
Deswegen stehen Sie hier. Vielen Dank für Ihre Position. Vielen Dank überhaupt an unsere 100 für das Mitmachen bei diesem Experiment hier in gewisser Weise und dass Sie so offen Ihre Meinung hier vertreten haben, dass Sie sich hier hingestellt haben. Und das war sie, diese Ausgabe von Die 100, was Deutschland bewegt.
Ja, Mensch.
Ja, du, es gibt,
so sieht's also, aus.
Es gibt, pass auf, es gibt eine ganz, ganz geringe Chance, dass die 20, 30 Minuten, die wir übersprungen haben, dass da ganz viel über Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und andere Sachen und deswegen Menschen denken, okay, keine neuen Schulden, sondern erstmal Reiche besteuern.
Ja.
Es gibt eine ganz geringe Chance, dass genau das Thema war und deswegen das Ergebnis so ist.
Aber es ist auch eine verbreitete Position, ehrlicherweise. Ich würde sagen, die zwei Sachen haben nicht unbedingt was miteinander zu tun, weil unter der Schuldenbremse würde zum Beispiel jetzt mehr Erbschaftssteuer, mehr Vermögenssteuer in die Haushalte der Länder übrigens fließen, nicht an den Bund und da mehr Gelder möglich machen. Aber wenn man ganz ein bisschen rauszoomt, dann drüber nachdenkt, wir können uns nur gute Schulen leisten und wir können uns nur Klimaschutz leisten. Wenn wir die Reichen besteuern, ist das so nach dem Motto, Geld wächst auf reichen Menschen. Und das ist nicht der Fall. Damit irgendwie untergräbt man sich selbst als Gesellschaft, als Staat der eigenen Möglichkeiten. Und deswegen würde ich sagen, ja, also aus Gerechtigkeitsgründen, um die Demokratie zu schützen und so, sind das gute Argumente. Aber bitte lass nicht so tun, als könnten wir nur unser eigenes Überleben auf diesem Planeten retten, wenn wir Reiche besteuern.
Ja, aber wir können ja beides angehen, ne? Ist vielleicht in der in der Schuldenbremsenfrage jetzt der falsche Ansatz, aber ja. Ist ja trotzdem valides anzugehen.
Ja, ja,
okay. Cool.
Ja, Mensch.
Ja, vielen Dank fürs.
Man kann trotzdem froh sein, dass 70%, da sich nicht von dieser krassen Manipulation der Gegenseite haben anstecken. Das ist auch eine gute Nachricht.
Ja, ja. Ich möchte das auch, bevor du uns weiter deprimierst, würde ich das gerne genau so stehen lassen, Maurice. Ja. Weil dann haben wir vielleicht einen kleinen positiven Abschluss an der Stelle.
Jetzt interessiert mich natürlich, wie fandet ihr vor allem die von der ARD präsentierten Argumente für die Schuldenbremse? Würdet ihr auch sagen, das war Manipulation, das war zu viel schwarze Rhetorik? Mich hätte wirklich gefreut, wenn man im Nachhinein noch so ein bisschen mal sagt, ja, okay, welche Argumente waren jetzt wirklich Zahlen, Daten, Fakten basiert und welche waren Rhetorik, waren emotional, waren getrickst. Ich weiß, es ist vielleicht für die Teilnehmer unangenehm, aber für alle, die dort zuschauen, wäre das schon sehr spannend gewesen. Generell wünsche ich mir mehr, dass in Talkshows solche rhetorischen Tricks auch einfach mal offengelegt werden und benannt werden, ja. Denn ich glaube, Deutschland kann eine bessere Debattenkultur, aber auch mehr Debattentechniken sehr, sehr gut und sehr dringend gebrauchen. Und nochmal andersrum die Frage an euch, wie hat euch die andere Seite gefallen gegen die Schuldenbremse, für eine Reform der Schuldenbremse? Wie fandet ihr diese Zahlen, Daten und Fakten aufbereitet? Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Den Link zum Twitch-Kanal von der lieben Kim aka Freiraumreh findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dank geht nochmal an sie raus, dass wir das auch hier nochmal veröffentlichen durften. Checkt das gerne aus. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Neue Videos gibt es immer dienstags, freitags und sonntags ab 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht's gut. Ciao, ciao.